Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für... Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir an einem Freitagabend ist der Wundervolle, der Tolle, der in der bestaussehendsten Jury im deutschen Fernsehen. Hi Martin!
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer. Hallo Küchenmädchen.
Hallo Küchenmädchen, ja, ihr hört sie vielleicht ein wenig. Sie wohnt uns heute wieder bei. Wir sind mal gespannt, wie sich das hier heute Abend entwickelt und hoffen, dass wir euch am nächsten Sonntag nochmal die Ohren füllen können. Ja, wir haben viel erlebt. Ihr habt seit dem 8. November nichts mehr von uns gehört. Das liegt daran, dass wir beide jobmäßig sehr turbulent unterwegs sind. Aber dafür haben wir euch auch vom letzten Wochenende sehr viele neue Eindrücke akustischer Natur mitgebracht. Wir waren nämlich auf einem Foodcamp.
Genau, wir waren im Foodcamp in Regensburg. Das Ganze vom Bayerischen Tourismusverbund. Also wir wurden eingeladen.
Ne? Yep.
Wir haben uns, wie Holgi sagen würde, bestechen lassen. Nein, überzeugen lassen. Wir waren in der Oberpfalz und haben uns die Region ein wenig angeschaut für euch.
Ja, in Regensburg. Wenn ihr euch noch erinnert ans Foodcamp Franken im letzten Jahr, da bin ich ja auch unterwegs gewesen, habe euch da auch viele Soundschnipsel von mitgebracht. Und ja, dieses Jahr war es die Oberpfalz. Ist für einen Rheinland-Pfälzer übrigens sehr schwierig, von der Oberpfalz zu sprechen, weil eigentlich gibt's für den Rheinland-Pfälzer nur eine Pfalz. Und die ja. Im Süden von Rheinland-Pfalz und dann ober-unter. Also ich musste mich da mal ein bisschen dran gewöhnen. Aber Bayern hat auch eine. Auch
ja.
Wenn die nicht gerne hören, dass sie zu Bayern gehören, aber das ist ja nicht unser Problem, oder?
Ja, ich wurde auch wo ich erzählt habe, wir noch in die Oberpfalz fahren und dann so, ja, aber das ist doch gar nicht in Bayern, Martin. Ich so, nee, doch. Hab mir dann aber nochmal ganz genau auf der Karte angeguckt, wo es wirklich ist. Wo Regensburg ist, weiß ich ja eigentlich, aber so ein bisschen geografische Kenntnisse sind ja doch vom Vorteil. Ja, der liebe Thorsten Goffin von Allem Anfang hat uns eingeladen.
Mhm.
Und da haben wir uns sehr, sehr drüber gefreut und mussten auch nicht lange überlegen, ja, glaube ich.
Bin auch sehr froh, dass ich nochmal mit durfte. Eigentlich wurde die ganze Riege also ausgetauscht und viele neue Gesichter da. Und ja, Martin, habe ich zu verdanken, so ein bisschen, dass ich nochmal mit reingerutscht bin, weil als halbes Mitglied vom Küchenfunk hat der Martin gesagt, ja, damit wir da auch richtig schön was drüber zu erzählen haben, sollten wir doch zu zweit mitfahren.
Genau, und das tun wir jetzt natürlich auch. Und die Prämisse war eigentlich, dass wir uns ein Doppelzimmer teilen sollten. Ich habe mich schon richtig drauf gefreut. Was war da los?
Ja, ich mich auch. Ich habe mir extra einen Schlafanzug gekauft, weil normalerweise, ja, ja. Ne?
Ja, du hättest mal meinen Pyjama sehen sollen, den ich dabei hatte, ey. Ein Highlight.
Ja.
Ja.
Naja,
stattdessen bin ich dann irgendwann immer nachts so todmüde oder so erschöpft von diesem Tag und von den Eindrücken da ins Bett gefallen, dass ich mir nicht mal den Schlafanzug angezogen habe.
Ja, und man hat ja eigentlich auch sehr wenig Zeit im Bett verbracht, muss man sagen, weil wir hatten ein wahnsinnig gut durchgetaktetes und auch geplantes Programm. Also wir sind wirklich viel rumgekommen. Das fing morgens früh, meistens sehr früh an und ging abends auch sehr, sehr lang. War wirklich wahnsinnig schönes Erlebnis.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass man so nach einem richtig geselligen Abend so um 11:30 sagt, boah, wir gehen jetzt mal langsam wieder zum Hotel, weil wir wissen ja, was uns heute morgen früh wieder blüht, beziehungsweise in 5-6 Stunden.
Ja.
Ja, aber das hat man dann irgendwann doch freiwillig getan.
Ja, ja, besonders wenn man im Nacken hatte, also der eine Part vom Küchenfunk jedenfalls, dass er um 4:45 vor dem Hotel stehen muss, um auf dem Weg zu einem Kloster, zu einer Klostermetzgerei, den Bus nicht verpassen wollte.
Tja, das hat der eine Part geschafft. Der hat Frühaufsteherqualitäten gezeigt, obwohl dieser Part sich sonst immer beschwert, warum ich so eine gute Laune habe um 6 Uhr morgens.
Ja. Wahrscheinlich
Wahnsinn.
Hättest du die bessere Laune gehabt. Dafür habe ich dann mehr gesehen und bin früher aufgestanden. Und es hat sich auch fast gelohnt, also so früh aufzustehen. Aber dazu erzählen wir später noch ein bisschen mehr. Ja, wir sind samstags morgens, ne?
Samstagmorgens, ja, sind wir losgefahren.
Das ist gerade erst eine Woche her, oder?
Nee, da war schon ein Wochenende dazwischen.
Echt?
Die Zeit geht so schnell rum seitdem. Ja.
Stimmt, doch, jetzt wo du es sagst, ja.
Ja, ich glaube, das letzte Wochenende hat man einfach so erschöpft mit nicht viel Sachen verbracht, also so war es bei mir. Hm. Weil es ging ja bei uns los und eigentlich war ich schon so ein bisschen urlaubsreif oder so. Ich würde sagen, ich brauchte mal ein, zwei Tage irgendwie überhaupt, um klarzukommen, um mich auf so eine Reise einzulassen, wurde dann quasi so mitten ins kalte Wasser geschmissen. Dann hatte ich nur das Glück, dass ich der Fahrer war. Wir haben uns ja so ein bisschen regional aufgeteilt. Also wir haben ja so eine Fahrgemeinschaft gebildet. Wir waren 5 Leute insgesamt und waren auf 2 Autos aufgeteilt. Und ja, erzähl du warst mit dem Herrn Brendel unterwegs, ne?
Genau, ich habe den Herrn Brendel kennengelernt. Ich kannte ihn ja vorher nur von Twitter. Also so, ganz, das sind immer ganz mystische Begegnungen, wenn man Personen aus dem Internet spontan trifft.
Komm. Und unsere erste Begegnung war auch direkt mit einer längeren Fahrt verknüpft, ne?
Genau, und das ist für so einen Start, glaube ich, immer eigentlich das Beste, weil man aufeinander hockt. Man muss aufeinander hocken. Man kennt sich ja irgendwie schon, weil man sich liest, weil man vielleicht schon mal die eine oder andere Konversation hatte. Und ja, wir waren dann, glaube ich, wie lange waren wir unterwegs? 4,5 Stunden? 5 Stunden?
Ja, so mit Pause, glaube ich, waren es dann doch fast 5 Stunden.
Ja. Und das ist natürlich viel Zeit zum Erzählen. Und gerade das Gute ist ja, man weiß ja vom anderen schon mal, der ist auch food-verrückt, der hat genauso einen Spleen wie man selber und kann mit dem dann einfach über so Themen auch sehr tief sprechen. Und der Herr Brendel, der ist Designer bei chefkoch.de. Den habe ich dann direkt mal nach unserem Chefkoch-Roulette oder Zufallsrezept gefragt. Also er hört uns, aber ich glaube, er ist noch nicht in die Folgen vorgedrungen, wo wir das exzessiv praktiziert haben.
Tja, das Chefkoch-Bingo. Ja, ich war mit der Maya und mit dem Marco von Marieneck unterwegs, also Maya von Mo's Kitchen, die auch schon mal hier, war ich schon öfters zu Gast, zweimal. Und solltet ihr daher schon vielleicht kennen, oder zumindest von Mo's Kitchen, die ist ja ein Begriff. Und wir hatten in unserer Facebook-Gruppe schon so den ersten kleinen Battle, wer hat das geilere Essen irgendwie dabei? Ja. Wer hat die bessere Bordverpflegung am Start?
Ja. Das war quasi Maya gegen mich, würde ich sagen.
So gesehen, ja.
Ja, wer hat gewonnen? Oh. Du hast beides gegessen. Also wir waren ja so satt, dass wir...
Jeder hat gewonnen, weil jeder satt war und glücklich. Wir haben uns ja noch an der Reststätte getroffen.
Genau, es war kurz vor Frankfurt, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Kurz hinter Frankfurt, ich weiß es gar nicht mehr.
Doch, ich glaube vor sogar noch.
Okay.
Irgendwie so in dem Dreh. Ja, habt ihr angehalten, habt einen Post rausgebracht von wegen hier der hausgemachten Fleischwurst und was da nicht alles auf dem Tisch stand.
Das hausgemachte Dijonnaise hat der...
Ja, genau. Der Herr Brendel. Der Marco von Marieneck hat das dann halt auf seinem Instagram- oder Facebook-Account gesehen, dass ihr das gepostet habt. Und meinte, ja, ich brauche einen Kaffee, ne, lass uns mal bitte da ranfahren. Und ja, dann gab es ein kleines Come-Together auf der Raststätte.
Ja,
sehr schön.
Genau. Ja, und der Herr Brendel hat übrigens einen sehr schönen Kaffee mitgebracht. In einer kleinen Thermoskanne, einen Chemex-Kaffee.
Ja. Oh. Ist schon ein kleiner Genießer, ne?
Ja, sehr, sehr, sehr lecker. Dann gab es also dazu, selbstgemacht ist sie nicht, also vom Metzger, vom eigenen Schwein gemachte Fleischwurst gab's. Dann gab's noch alte Blutwurst, also schön lange geräucherte und abgehangene Blutwurst dazu. Frisches Brot, was ich dann morgens noch beim Bäcker um die Ecke eingesammelt habe. Das muss man natürlich auch sagen. Woran erkennt man einen guten Bäcker? Also ich meine, hier am Land. Also es ist eigentlich ganz einfach. Hast du eine Idee?
Dass die Backstube am Verkaufsraum ist? Das wäre so das erste Argument vielleicht?
Das ist eine Geschichte, aber die hat als erstes auf. Der Bäcker hat als erstes auf im ganzen Stadtgebiet. Wenn das ein Bäcker ist, der noch wirklich sein Handwerk versteht, dann kannst du da um 5:30 oder 6 schon vorbei schlappen und kaufen gehen, weil der Laden ist offen, du bekommst schon alles. Alle Industriebäcker hier, da kannst du vor 7:30 musst du da gar nicht erst auflaufen. Und das finde ich schon sehr beachtlich, dass man...
Ja, ist bei uns bei Hütten auch so, ja.
Ja.
Ich verstehe, was du meinst.
Also achtet mal drauf, wenn ihr morgens mal euch so früh aus dem Bett verirrt und Brötchen holen geht, ja, daran erkennt ihr es neben dem Geschmack wahrscheinlich schon ein bisschen, dass so früh der Laden auf hat, ja.
Ja, das war ja so deine, das war euer Catering vom Auto. Maja hat ja auch ein bisschen was aufgetischt. Mhm. Habt ihr eigentlich was abbekommen oder habt ihr was
genommen? Sie hat das mitgebracht, aber dadurch, dass wir ja vorher an der Raststätte waren, uns schon dermaßen mit Baguette und Fleischwurst zugestopft haben, konnten wir dann, glaube ich, nur noch einen Kaffee von euch noch nehmen und waren sonst eigentlich super satt.
Oh,
und
okay. Glücklich.
Ja.
Ja, Maya hat uns echt schöne Fahrtschnittchen gemacht. Da war diverses dabei. Also erstmal ein schön saftiges, aber trotzdem festes und dunkles Brot. Ich weiß gar nicht genau, was für eine Sorte war. Mit einmal mit Fleischwurst, glaube ich, war es. Mit Schinken auf jeden Fall. Kochschinken war dabei. Ein Rohrschinken und dann halt mit einem Brie war es, glaube ich. Oh. Ich glaube ein Brie, ja. Aber das Ding war, also das Brot war richtig dick geschnitten, trotzdem nicht zu trocken. Schön dick Butter drauf. Und mit dem Brie, das hatte schon fast so von der Gewichtung her, so konnte sie sich schon fast mit einem Burger messen. Das war schon sehr amtlich, ja.
Und sie hatte, glaube ich, Gemüse dabei, oder? Oder Obst?
Hatte sie das?
Ja, ja. Sie hatte frisch noch auf dem Markt, hatte sie gesagt, am Tag vorher eingekauft. Und dieses Tütchen hat sie, glaube ich, alleine nur mal angenascht. Also es sah nicht so aus, als ob ihr da wirklich dran gewesen wärt.
Nee, ich glaube, davon höre ich auch gerade zum ersten Mal.
Gemüse?
Nee, Gemüse? Wir haben noch kein Gemüse gehabt.
Ja.
Verdammt. Ja, war auf jeden Fall eine Fahrt, die sehr, sehr unterhaltsam war, auch bei uns im Auto und dadurch auch natürlich um einiges schneller vorübergeht. Ne? Das ist ja dann immer das Angenehme an der ganzen Sache.
Ja. Ja. Jo. Auf jeden Fall. Ja, was war da noch passiert? Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, was auf der Reise passiert ist.
Ihr habt uns überholt.
Ja, mehrfach. Wir haben uns schon gefragt, wie du Auto fährst, weil du, ja.
Ja, ich war mit einem Hybrid unterwegs, ja.
Ach so, du hast gespart oder was?
Naja.
Nee, aber Fahrt wirklich sehr interessant. Also der Herr Brendel ist übrigens ein passionierter Supperclubber. Und zwar nicht hingehen, sondern selber machen. Also ich glaube, er hat gesagt, er hat 20 Supperclubs mindestens schon gemacht, hat da mega Spaß dran und ich glaube auch seine Diplomarbeit ging
genau,
um Supperclubs, ja.
Habe ich auch schon tausendmal gesagt, dass wir den mal einladen müssen für einen Supperclub und tausendmal irgendwie nie dazu gekommen. Aber das ist der Kerl, wo ich schon mal erzählt habe, der könnte dir noch in der Sendung dann richtig erzählen, wie der Supperclub funktioniert, vor deinem ersten eigenen. Aber das hat
stimmt.
Du weißt ja, Termine ist irgendwie nie so hingehauen. Ja. Egal. Nee, jetzt habt ihr euch kennengelernt.
Genau, war auf jeden Fall sehr spannend. Er hat vegetarische Supperclubs gemacht und große und kleine. Und ich glaube, mit der Kitchen Guerilla hat er auch schon mal was zusammen gemacht. Und
ja, da war der irgendwie Gastkoch, ne? Soweit ich
genau.
Weiß.
Genau. Ja, und ich meine, er kann es ja nicht lassen. Am letzten Wochenende war ja das von uns angekündigte Craft Beer Tasting im Marieneck mit Stefan Paul und Thorsten Goffin. Da war er ja auch schon wieder zu sehen. Und Maja auch, die
mit
zwei.
Der Maja, ja. Genau. Also, hätte ich Zeit gehabt, ich hätte mich auch ins Getümmel gestürzt.
Ja, hätte ich auch Bock drauf gehabt, ja.
Ja, ich konnte absolut nicht, ja. Zumal ich hatte bei der Reise mein Craft Beer Kochbuch dabei und dann noch das, das Märchenbuch hier, heute kochst du morgen backig oder was? ich vertue mich jedes Mal. Es ist zu spät. Ich trinke ja auch gerade ein lecker Bierchen. Und ich wollte mir das unbedingt signieren lassen, aber das lag halt im Hotelzimmer. Ich hab das nie irgendwohin mitgeschleppt und am letzten Abend winkte so Stefan Paul, ja, ne, ich bin schon ein bisschen eher weg, ich bin jetzt weg. Tschüss. Und dann war er weg. Und ich hatte nichts signiert. Ja, kriegen wir noch hin. Genau. Ich bin fest von überzeugt.
Wir lassen uns das akustisch hier in der Sendung signieren. Da wäre ich auf jeden Fall für.
Zumindest. Zumal wir die Bücher ja auch noch mit ihm besprechen wollen.
Sehr, sehr gerne.
Wäre sehr schön.
Ja.
Und natürlich auch mit Thorsten.
Ja.
Ja. Angekommen im Hotel. Wir waren mitten in Ringsburg auf so einer Halbinsel. Sagt man eine Halbinsel dazu? Oder
kann man so sagen, ne?
Ja. Mitten in der Donau quasi stand unser Hotel. Wir hatten einen wunderschönen Blick. Leider nicht aus unserem gemeinsamen Doppelzimmer. Ne? Aber wir konnten es, glaube ich, verkraften. Der Ausblick ist getröstet. Und
ja, stimmt. Bevor wir dann losgelaufen sind zum Mittagessen, ich hatte ja auch für die Bordverpflegung bei uns im Auto. Ich habe das ein bisschen...
vergessen, ja?
Ja, ich hatte Bier eingepackt. Ich habe einen Edelstoff eingepackt, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht so ein Bierchen auf der Fahrt, ne, so ein kleines. Ja, aber der Herr Brendel war ganz eisern, hat gesagt, nein, wir trinken nicht. Und sobald wir dann auf dem Zimmer waren, haben wir die Flasche natürlich geköpft und schon mal so ein Ankommen-Bier
getrunken. Ja. Statt ein Fahrtbier, ein Bier.
Ja, weil ich glaube, ich war der Einzige, dem sein Zimmer schon fertig war. Alle anderen hatten
keinen. Ja, hast es richtig beliebt gemacht, ja.
Ich habe einfach gesagt, ich habe meinen Namen gesagt und dann habe ich gesagt, hier ist der Schlüssel. Und danach kamen die Leute, die kein Zimmer mehr bekommen haben.
Ja.
Ich kann da leider dann auch nichts für, ne?
Ja, nicht schlimm.
Ja, auf jeden Fall gab es dann schon mal ein schönes Bierchen, bevor es dann Richtung Innenstadt gegangen ist. Und dieser Besuch in dem Restaurant, in dem wir waren, hat mich schon echt ein wenig geflecht, muss ich sagen.
Inwiefern?
Ja, ich habe damit nicht gerechnet.
Hm? Ach so, du hattest das gar nicht auf dem Zeiger, dass wir da hingehen.
Doch, aber ich habe irgendwie gedacht, das kommt dann irgendwann später, dass wir so einen Auftakt machen, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Also quasi, man muss ja sagen, man hat sich ja nicht wirklich da im Hotel zu alle gesammelt und begrüßt, sondern das haben wir auf der Dachterrasse vom Storstad gemacht. Storstad? Storstad wird es auch schon?
Storstad würde ich sagen, ja.
Ja, genau.
Das ist schwedisch für Großstadt, ne?
Genau, und man kommt dann erstmal mitten in der urigen alten, also in der Altstadt von Regensburg an und muss durch so eine Graffiti-beschmierte wie soll man das sagen? Das sieht schon Ticken gewollt mit Graffiti beschmiert aus. So durch einen Hausflur gehen und dann fährt man 4 oder 5 Etagen hoch.
Mit dem Aufzug, genau.
Mit dem Aufzug und dann ist man quasi schon im Restaurant.
Genau.
Ja.
Und das Restaurant ist super schön. Also auch, ich würde mal sagen, hat so ein bisschen schwedischen Einrichtungsstil, aber bitte jetzt nicht. Bitte nicht an Ikea denken, sondern wirklich sehr nice. Die Tische sind so Nischen in den Gasträumen, wo man auf Bänken sitzt, sehr, sehr privat, so Vierertische und dann halt ein großer Gastraum, wo wir dann halt mit 3 langen Tischen auch gesessen haben. Eine schöne Bar, Küche mit einem Fenster, mit einer Fensterscheibe drin, dass man in die Küche gucken konnte, ein super kleiner Raum, wo sich bestimmt 12, 13 Köche getummelt haben und es waren, glaube ich, noch ein paar im Urlaub und krank. Also das war mega, wie viele Leute in diesem Küchenraum zu sehen waren. Also hat echt Spaß gemacht. Während den Gängen habe ich mich echt gerne dahingestellt und den Leuten zugeguckt, die da drin gearbeitet haben. Ich glaube, die fanden das nicht so lustig. Vielleicht sind auch manche Leute nicht so unverschämt und stehen da so lange, aber ich habe da echt lange gestanden und mir das angeguckt, wie die da drin die Teller geschickt haben.
Ja, war aber auch mal, glaube ich, ein Spektakel, was man sonst nicht so live mitbekommen kann, ne?
Ja, eher selten, ja. Und das war echt schön. Ja, und auf der Dachterrasse angekommen, gab es erstmal ein Gläschen Shampoos, schönes Wetter, es war ein bisschen kühler wie bei uns, aber es war jetzt noch nicht so, dass du gefroren hast und hast dann über die Dächer von Regensburg geschaut und warst einfach froh, endlich angekommen zu sein.
Oh, und es gab so ein kleines Begrüßungströpfchen dazu. Das hat die Stimmung direkt ein bisschen gehoben.
Tröpfchen, ja?
Ja.
Deine Gläser nennst du Tröpfchen, ja?
Ja, also muss man überlegen, wenn man eine lange Fahrt hat, hat man auch ein bisschen Durst.
Genau. Und es war kein Wasser da, also haben wir halt, ne?
Ja.
Nee, und dann ging es halt in diesen Gastraum rein. Und wie gesagt, dadurch, dass es muss ein sehr altes Gebäude gewesen sein, wo sie dann dieses echt schöne Restaurant draufgesetzt haben. Und wir saßen an riesen Fenstern mit Blick auf den Dom. Ja, und haben dann ein, wie viele Gänge waren es? 4 Gänge, aber unheimlich viele Kleinigkeiten kamen vorweg noch. Es gab Fingerfood und dann gab es noch ein Amuse-Bouche und dann...
Zweites Amuse-Bouche.
Ja.
Oder war das erste Amuse-Bouche, das Fingerfood auch ein Amuse-Bouche? Ich weiß es nicht.
Also wir verlinken mal den Blog von Uwe vom High Fidelity, weil der hat, wie auch immer er das hinbekommen hat, mega geile Fotos in dem Restaurant geschossen.
Das ist immer ein Phänomen von dem Jungen, ey, was der immer Fotos macht. Ja, wir können auch gerne dann auch Stefan Paul verlinken, weil der hat auch nochmal sehr, sehr schön über den Besuch in dem Restaurant geschrieben. Ich glaube, besser als wir das alle jemals könnten. Ja. Hat er sehr detailreich so seine Erlebnisse geschildert. Aber es war wirklich vom Flair der Hammer. Also es war so sehr stilistisch, geschmackvoll eingerichtet, total nicht überladen, ganz eigentlich klare Linien in dem Laden.
Sehr pur, genau.
Ja, und man hat sich trotzdem wohlgefühlt. Man hat sich nicht jetzt so irgendwie vorgekommen, als ob man in einem mega etipetete Laden saß.
Genau.
Schön, ja.
Nee, und? Also
und? Und, so wollen wir nicht anfangen, sollen wir nicht kurz mal erzählen, was es gab?
Hast du es noch parat? Ich hab die Speisekarte fotografiert, aber
ja.
Nicht gepostet.
Nee, ich hab die auch nicht gepostet. Ja. Aber es gab ja erstmal ein vorweg Maisbällchen. Ihr kennt ja diese Maisbällchen aus der Tüte Chips, ne?
Boah.
Also wie so aus dieser Tüte da, ne? So, wo da so 10.000 Maisbällchen in so einer riesen Tüte sind. So optisch sah das schon sehr ähnlich aus.
Nur ein bisschen anders. Ja, okay, es war eine Kugel in Maisbällchen-Optik, okay. Aber schöner frittiert.
Also und wie ist es? Maispraline muss man das natürlich dann nennen.
Ja.
Ne? Und das war mega geil, weil das war schon eine ziemliche Überraschung. Serviert auf verschiedenen Sorten Mais, so damit die Optik ein bisschen spannend ist. Ein bisschen so auch Maisblätter von dem Maiskolben außen so reingesteckt. Und dann hat jeder Tisch quasi eine Schale bekommen mit für jede Person ein Maisbällchen.
Und das Geniale war, es war halt außen total knusprig, crunchy und innen drin war es flüssig, ne?
So eine Creme?
Das war eine Creme, genau. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, das war eine Maiscreme? Warte, ich habe.
Ja, das war eine Maiscreme, also ich glaube schon. Und obendrauf war dann halt eine Koriander-Mayonnaise und ein bisschen so, wie heißt das, diese Mini-Maiskörbchen, so ganz dünn aufgeschnitten.
Stimmt, genau, so ein Hobel vom Mini-Maiskörbchen.
Genau.
Ja, danach, das zweite war dann dieses Süppchen, Paprikasüppchen, ne?
Ja, Paprikasüppchen. Denkt man eigentlich sehr, sehr lapidar, so ein Paprikasüppchen mit einem Kokosschaum. Ja, ja, toll.
Und Kapern. Aber das war so intensiv. Das war wirklich so ein... Du hast es getrunken und dann gehen so die Augenbrauen hoch. So, aha, okay.
Ich glaube, da hat einfach die Kapern einen sehr, sehr geilen Bogen gespannt.
Ja.
Ne, also war ein schöner... schönes Ding, was dazu kam, also muss man echt sagen. Dann das dritte, ich glaube, das war aber schon kein, das war noch nicht mal die Vorspeise. Das erste war quasi das Fingerfood, ne, was war die Maisbällchen, die Suppe war das erste Amuse-Bouche und dann gab es Curry-Linsensalat mit Austernpilzen und was war das nochmal oben drauf?
Reisessig marinierte Kräuterseitlinge. Auf einem schwarzen Linsensalat mit Birnen.
Die Birne, genau.
Birne, genau. Birne, Kräuterseitling und Linse.
Hammer.
Ja, das war wirklich verrückt. Und so schönes Porzellan.
Also, ja, ich glaube, das sind diese Asateller, oder?
Ne, ich weiß nicht.
Meistens ist es noch schöner, exklusiver und toller.
Ja,
und ja, irgendwie, ich glaube, dieser Curry hat halt zu den Pilzen und die Birne auch dann wieder so für einen sehr runden Geschmack gesorgt und dass es sehr stimmig war. War sehr lecker. Vor allen Dingen, hast du schon mal Kräuterseitlinge in dieser Form gegessen?
Nee,
so ganz dünn aufgeschnitten?
Das waren fast nudelähnlich. Also man hatte so ein bisschen auch so wie so eine Asianudel, so einen Sojasoßen gefärbten Dunkeltouch drin, aber hatte überhaupt halt nichts von der Nudel, sondern einfach von so einer total leckeren, glitschigen, weiß ich nicht, von einem Pilz, der wirklich auf den Punkt zubereitet wurde.
Und darüber halt eine Birne, die so sowas von hauchdünn aufgehobelt war, habe ich auch noch nie gesehen.
Nee.
Also war ein sehr, sehr überraschender Gang. Ihr müsst euch auf jeden Fall das angucken. In der Zeit, wo der Gang serviert und gegessen wurde, war der Herr Lersch dann ja auch wieder nur am Fotos machen von der Küche.
Ja.
Ich erinnere mich da. Und dann kam auch das Brot, ne? Da hast du dieses von dem Brot erstmal verpasst.
Ah, okay.
Ja, weil es ist irgendwie, es gab so Brottisch, so eine Schale mit so 7 kleinen Brötchen und dazu einen Blumenkohl-Dip.
Ja, der war sehr gut. Und das Schöne bei den, die waren so in dieser Brotschale so ein bisschen buchtelähnlich. 7 verschiedene Brote als kleine Brote geformt und dann so zu so einem großen Brot zusammengebacken, ne? Also du konntest die dann rausreißen und ja, es war sehr, sehr geil.
Geiles Konzept, oder? Also habe ich noch nie so gesehen, außer beim Partyrad, aber das ist jetzt noch was ganz anderes vom Niveau.
Ja, okay. Also man könnte sich das wie ein Partyrad vorstellen, aber das war eine Mega-Party.
Also das auf einer Party würde ich mir schon gerne vorstellen. Dann musst du auch keinen Gulasch mehr dazu machen. Nee, dann machst du einfach nur den Blumenkohl-Dip und diese Wagenräder.
Da kaufst du einfach Rohmilchbutter und dann bist du zufrieden, würde ich sagen.
Ja. Das ist das. Und da waren also die Brötchen waren halt verschieden gemacht. Mega, der Blumenkohl-Dip, mega.
Ja.
Ja. Und dann endlich Gang Nummer 1.
Ja.
Wie hieß es noch, hä?
Warte.
Wie hieß es?
Warte. Fjordforelle, Shirashi, Sternfrucht und Jakobsmuschel.
Das ist abgelesen. Ich dachte, du hast es noch im Kopf. Heißt das nicht Kirashi?
Ja, eben. Ich selbst mit Ablesen verkacke ich das noch. Ich habe keine Ahnung. Also Kirashi.
Ja, so mein erster Eindruck war, ja, schmeckt ja wie bei Sushi Ninja. Was jetzt auch nicht negativ gemeint ist. Ich mag das Essen verdammt gerne da. Aber es ist halt... die Kellnerin hat erklärt, das ist Sushi für Faule.
Stimmt, ja. Ich erinnere mich noch dunkel an die.
Ja, und im Endeffekt sind alle Komponenten vom Sushi halt drauf.
Mhm.
Halt nur anders.
Ja, es war eher getürmt, also eher, es war Reis drauf, es war roher Fisch drauf. Es war diese Sojasoßenkleckse und die Wasabi-Kleckse waren mega gut.
Ja.
Also gerade diese Sojasoßen-Gelee. Unheimlich intensiv, fabelhaft angerichtet und ich glaube, so finde ich Sushi gerade nochmal ein Stück weit schöner selber anzurichten, weil du dieses blöde, ich mag diese Algen, Nori-Algen-Rollerei, tue ich mich echt ein bisschen schwer mit. Es macht nicht so viel Spaß und ich finde es auch irgendwie doof.
Echt? Dass das jemanden, der Sushi-Kurse in Wuppertal gegeben hat? Naja,
In Wuppertal?
In Wuppertal. Ja, ich war der Erste.
Und der Letzte, oder?
Nee, ich habe gemerkt damals, dass es noch eine riesen Nische war und habe das einfach bedient. Sagen wir so.
Jetzt sind wir aber trotzdem alle wieder bei Currywurst, oder?
Ja, Wuppertal und Fisch ist halt nicht so die Kombination.
Okay.
Alles, was nicht Backfisch oder Matjes ist schwierig.
Okay.
Ja, die kleine Exkursion zu Was essen Wuppertaler, können wir auch demnächst mal ausführlicher besprechen. ja, das war einfach eine geile Kombi. Mega frischer Fisch, also das hat man schon geschmeckt. Bei Fjordforelle habe ich mir eigentlich nicht so einen dunklen Lachs, also das war eher für mich so Forellenlachs, aber schon so wirklich mehr in Richtung Lachs.
Lachsforelle, ne? Heißt der.
Ne? Ja, und ja, warte mal, ich trinke nochmal ein Stück von diesem Bier. 8% hat das, Alter.
Ein Forellenlachs. Jeden Morgen mal in den Fischladen und sagt, ich hätte gerne einen Forellenlachs.
Ja, das hole ich mir jeden Morgen frisch aus meinem Fjord. Also.
In 10 von 9 Fällen werdet ihr wahrscheinlich ausgelacht.
Ja, bei dir im Dorf. Also, bei uns in der Weltstadt.
Also bei uns heißen die Lachsforelle.
Ja, du hast ja recht. Flugscheißer. So, von der Farbe her würde ich sagen, das ist Aquakultur gewesen, ganz klar. Also so eine Farbe kriegt kein natürlicher Fisch, das wird zugefüttert.
Fjord.
Ja, im Fjord. Im Fjord.
Ja, okay.
Ja, und Jakobsmuschel dazu, also so ein Streifen von einer Muschel. Aber lieber so als diese kleinen TK-Schrumpeldinger, war das gut. Hat super lecker geschmeckt. Für einige war das sogar so schlicht der Gang von überhaupt von dem Menü, ne? Mhm. Was hast du? War schon weit vorne?
Der war sehr, sehr lecker, aber nicht der beste für mich. An dem.
Ja, fand ich auch. Aber super lecker, also wirklich. Ne?
Ja. Ja. Ich glaube, der nächste Gang könnte da bei mir schon sehr nah rankommen.
Aber hallo, es gab wieder Fisch, ne? Und zwar, ich lese es vor, Zander mit Händelmeier-Senf, Mango und Sauerkraut.
Sauerkraut, genau. Ich habe nämlich gesehen, wie dieses Sauerkraut zubereitet worden ist in meiner Exkursion an die Küchenscheibe.
Aha.
Da kann man wahrscheinlich auch immer noch Finger- und Zungenabdrücke an der Scheibe nehmen, weil ich da wahrscheinlich so nah dran gehangen habe. Und die Köche haben schon ganz komisch geguckt, weil ich da so lange gestanden habe.
Gab's an der Scheibe so ein paar Spuren, die du hinterlassen hast?
Ich meine ja. Also der jetzt noch ein Foto von schickt, kriegt ein Glas Händelmeier-Senf von uns.
Ha. Hast du da jetzt immer noch?
Haben wir eins gekriegt?
Ah, siehste? Deswegen war dein Zimmer schon fertig. Bei mir war nämlich auf den Decken als Willkommensgeschenk vom Hotel oder auch vielleicht vom Bayerischen Tourismusverbund ein kleines Glas Händelmeier.
Hast du denn auch Pralinen gekriegt?
Nee, die habe ich nicht bekommen.
Ja, dafür habe ich die gekriegt. Okay.
Ja.
Sehr so. Kreativ, würde ich sagen. Auf jeden Fall dieser Gang. Also das Einzige, was mich bei dem vielleicht ein bisschen gestört hat, war dieser Senf. Weil ich fand den irgendwie so, ja. Also, weil die Kombination Sauerkraut, Mango und Zander ist so mega geil gewesen. Also gerade Fisch und Sauerkraut ist echt mega geile Kombi. Wenn ihr es zu Hause mal ausprobieren wollt, ein schönes Sauerkraut im Backofen mit viel Sahne. Vorher Sauerkraut vielleicht auch ein bisschen auswaschen und dann mit mega viel Sahne in der Auflaufform. Und dann Fisch oben drauflegen. Egal, was ihr habt. Das kann der Zander sein auf der Haut, Doradenfilet auf der Haut, Lachsfilet auf der Haut. Und das im Backofen gar ziehen, ist wirklich ein Erlebnis. Fisch und Sauerkraut für den Winter wirklich wunderschöne Kombination. Entschuldigung, ich bin ein wenig aus mir rausgegangen.
Ja, also die Kombi war mir total neu, Fisch und Sauerkraut. Und dann alle so, das ist hier ganz normal. Martin, wundere dich nicht. Ich kannte das nicht. Ja. Also, das hat mich echt so überrascht. Die Mango irgendwie sowas Fruchtiges zu Sauerkraut passt ja immer. Das schlägt dann auch schon wieder wunderbar die Brücke zum Zander. Und ja, ich meine, Zander regional kam ja auch, glaube ich, sogar vor in der Donau.
Ich glaube ja.
Ne, also fand ich das schon mal wieder gut. Dann wieder so, wie man das, glaube ich, vom Antorchenschmaus so ein bisschen sagen kann. Er versucht überall so einen nordischen Touch reinzubringen, aber immer auch so den Verweis auf Asien, ne? Mit dem Mango und dann wieder oben drauf die ganzen Sprossen.
Mhm.
Und was war das Orangene eigentlich noch da im Essen? War das die, ne, das...
Händelmeier unten drunter und die Mango.
Die Mango ist ja die frischen Würfel, die da überall rumfliegen. Aber da waren nur noch so 3-4 orangene Tupfer.
Ich weiß aber nicht mehr, was es war.
Ich auch nicht. Also für Salis wird es kaum sein. Ja. Da hätten sie ihm wahrscheinlich den Stern direkt aus den Händen gerissen. Nein, aber jetzt das Beeindruckendste an dem Gang, also das war ein sehr stimmiger Gang, war aber das Food Pairing zum Kraftbier.
Stimmt, das war auch aus der... Welche Brauerei war das? Weißt du das noch?
Das war das Allerwitzigste, weil das war nämlich von der Spitalbrauerei und das war das Pale Ale. Und ohne Scheiß, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Pale Ale dort so lecker schmeckt. Also es hat einfach gepasst und ich fand es sehr, sehr spektakulär lecker. Hab's dann aber später im Camp nochmal in einer anderen Situation getrunken und fand's gar nicht so knaller.
Okay.
Ich verstehe, vielleicht war es ein anderer Sud.
Vielleicht.
Es war anders temperatiert. Es war vielleicht
temperatiert.
Aber auch ja. Ich trinke nochmal was von meinen Temperaturen.
Ich glaube.
8 Promille hat das übrigens. Das ist echt geil. 0,66 Liter Flasche, praktisch.
Ne? Ich glaube, du hattest vorher zu viel Champagner. Weißt du, wenn du zu viel Champagner getrunken hast, dann wird das Bier einfach geiler.
Ja, ist das so? Also ist das auch wieder so ein Pairing? Champagner das mit Bier?
Champagner-Craft-Bier-Pairing. Das ist der nächste geile Scheiß.
Ne, aber ohne Scheiß, der nächste Scheiß zu Craft Beer wird dann definitiv auch noch die Verbindung als Cocktail. Definitiv. Also bin ich mir ganz sicher. Ja, das nur am Rande. Nee, aber das mit, also das Bier zu diesem Fisch war sensationell. Und mit sensationell meine ich wirklich sensationell. Sehr gut. Also Das hat mir echt gefallen.
Und ich habe gesehen, wie gesagt, wie sie das Sauerkraut gemacht haben. Das war dann, ich denke mal, lange gegartes Sauerkraut. Das haben die dann abtropfen lassen und haben das dann auf einem Teppanyaki, auf der so einem heißen Grill, also Pfannenplatte, richtig krass angeröstet. Und genau, also es hatte wirklich schöne Röstaromen. Es war nicht zu viel. Es hatte wirklich eine schöne, da ist ja auch ein bisschen Zucker noch drin und dieser Zucker hat ein bisschen karamellisiert und dann diese Säure. Allein dieses Sauerkraut fand ich wirklich unglaublich gut.
Das Sauerkraut war unglaublich gut. Was ist nicht? Ich würde nicht sagen unglaublich gut. Okay. Aber wir haben abends, ne, kleiner Heinz für später, ein noch besseres gegessen, meine Meinung.
Sauerkraut?
Ja.
Echt?
Aber
Da musst du mir nur mal erzählen, ich habe jetzt keine Erinnerung mehr an Sauerkraut abends.
Ja, du warst ja auch Sternhagel. Nein, also bitte. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Nee, aber das fand ich richtig lecker, wirklich. Also da gibt's auch nichts zu kritisieren. Der Zander dazu, super auf den Punkt. So, das liest so, der Fisch liest sich so wirklich schön aufblättern. Ne? Das finde ich immer geil beim Fisch. Der darf nicht so übergart sein. Ne? So glasig finde ich auch gut, aber wenn es sich dann so schön aufblättern lässt, dann sieht man schon, der ist auf dem Punkt. Das haben sie richtig schön hinbekommen.
Ja. Hauptgang. Es gab Ente, Silver Hill Ente, ich glaube die Irland. Über die haben wir auch schon mal gesprochen, wie wir auf der Anuga waren. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar eine Otto Gourmet Ente war, aber ja, dieses Entlein lag auf Dattel-Zitrusfrüchten und Vin de Vin?
Ein Gewürz.
Okay, was ist ein, das für ein Gewürz?
Ein Vin de Vin Gewürz ist, ich bin echt am Überlegen, ich kenne das Zeug, aber frag mich nicht, woher ich das kenne. Ich glaube, ich habe schon mal in einem...
Ich schaue hier gerade bei Ingo Holland, dem Gewürzpapst.
Ja, da findest du das garantiert.
Das ist eine Gewürzmischung aus Zutaten.
Nein.
Zwiebeln, Knoblauch, Senf, Urbohnen, Linsen, Boxhornklee, Kreuzkümmel, Fenchel, Kurkuma, Curryblätter, Sesam, Kokosnuss und Erdnussöl, Salz, abgefüllt in Klingenberg. Rezept für Basmati-Reistopf. Also ich verlinke das Vin de Vin von Ingo Holland.
Ohne Scheiß, ich habe eine Erinnerung an den Geschmack, also an den Geruch vor allen Dingen, ne? Irgendwie aus, ich glaube aus der Wolkenburg-Zeit oder so. Aber es ist so verdammt lang her und ich kann nicht mehr sagen, was ich damit gemacht habe.
Okay, also Reis vielleicht? Ich glaube, der Klassiker. War auch Topinambur drauf in verschiedenen Komponenten. Ich glaube, es war ein frittierter Chip drauf und auch ein Püree.
Und obendrauf Amaranth. Oder war das nicht Amaranth?
Stimmt, so. Da war noch irgendwas mit gepufftem Amaranth obendrauf.
Ja.
Unheimlich kleinteilig gemacht. Also es war, da waren so viele Komponenten drauf. Wirklich wahnsinniges Handwerk. Ich kann euch, wie gesagt, nur nochmal ans Herz legen. Geht beim Uwe vorbei und guckt euch diese Bilder an. Als ob er es selber gekocht hätte. Also der Uwe.
Wieso? Das war doch der Hauptgang. Nein, Insider. Ja. Der war gemein. Ja, mega gut. Ich muss ehrlich gesagt sagen, also die Ente, die kannten wir jetzt schon vom Anuga, von der Otto Gourmet. Und ich denke mal, wenn die das vertreiben in Deutschland, dann wird das auch... könnte die gewesen sein. Ist ja auch keine Schande. Ne? Also die beliefern ja schon einiges an Sterne-Gastronomie. Zusammen mit dem Püree und so war es wirklich eine schöne Sache. Ich habe nicht ganz verstanden, was die Minzblätter da sollten. Ging die aber auch, glaube ich, genauso.
Ich weiß aber nicht mehr, was...
Dich haben sie gestört, ne? Da hattest du, glaube ich, sogar gesagt.
Ich erinnere mich nicht mehr genau. Aber ich weiß nicht mehr, was das für eine Creme drunter war. Je nachdem könnte das eine super Kombi gewesen sein, aber ich weiß einfach nicht mehr, was unter diesen Minzblättchen war. Aber generell finde ich Minzblätter ein bisschen... Also ich mag nicht so gern Minze. Ich komme damit klar, aber es ist nicht so, dass ich jetzt denke, wow, das hätte ich jetzt gebraucht.
Ja, Und von Maya habe ich gehört, sie hat leider so ein bisschen Pech gehabt und hatte so ein Endstück erwischt. Ja, und da gut. Waren so irgendwie so, ne, da waren irgendwie so Sehnen mit, so diese Sehne mit drin, ne?
Das hat freut mich aber. So,
warum? Weil du sie nicht erwischt hast.
Genau.
Ah, bist du ein Arsch.
Ja, Entschuldigung. Also ich konnte mich wirklich nicht beschweren. Und ich, ja, kann halt passieren, ne?
Kann passieren, da hast du recht.
Sollte nicht und macht keiner mit Absicht, aber kann halt passieren.
Ja.
Also ich vielleicht, ich bin da auch nicht so empfindlich, was Sehnen angeht, ne? Also,
Ja, dann hättest du dich auch treffen können.
Hättest mich auch treffen können und hätte ich vielleicht auch nicht so schlimm gefunden.
Also, und dann, das Spannende an dem ganzen Ding sollte die Quitte gewesen sein, ne?
Quitte war auch noch drauf. Stimmt, das waren die Würfel.
Ja, genau. Und die war zweimal verschieden gemacht. Mit Jutsu und einmal mit Surya. Ja. Da habe ich jetzt gerade nachgelesen. Danke, Uwe, für den Tipp. Ja, das habe ich mir auch nicht mehr gemerkt.
Okay.
Aber ich liebe Quitte. Egal, also wenn es verarbeitet ist, natürlich. In allen Varianten. Also
Quitte, ja,
ist,
geht mir auch so. Also mittlerweile finde ich auch Quitte ist mega, mega geile Frucht. Also,
hab ich leider verpasst, der
Thorsten hat
welche. Thorsten, ja, der hat welche verschenkt, ja.
Ja, ich habe bei meinem Gemüsehändler welche mitgenommen und da habe ich ja diesen, wer mich auf Instagram verfolgt, vor 2-3 Wochen diese Kombi mit der Jakobsmuschel und dem Pancetta gemacht. Mhm. Das war saugeil und diese übrig gebliebenen in Apfelsaft und Vanillezucker gemachten Quittenscheiben habe ich dann nachher püriert und am nächsten Morgen auf einem warmen Toast gegessen. Das war so mega gut. Also ich glaube, ich habe auf eine Quitte 2 Vanilleschoten gemacht und diese Vanilleschoten ausgekratzt, in Apfelsaft aufgerührt und die Quittenscheiben in der Auflaufform gelegt, Zucker drüber gestreut.
Hast du gesagt, auf eine Quitte oder auf ein Kilo
Quitte? Auf eine Quitte. Auf eine Quitte. Das heißt, es war mega viel Vanille drin. Ich wollte da richtig schön Vanille drin haben. Habe ich diese Scheiben in der Auflaufform reingelegt, dann diesen Apfelsaft Vanille drüber gegossen und dann, ich glaube, 20 Minuten gebacken und das dann püriert. Mit allem, was noch drin war, also auch der karamellisierte Zucker, der Apfelsaft, der war dann schon gut weg. Und das als Mousse auf dem Brot. Heaven.
Hast du mir auf jeden Fall schon mal erzählt.
Ich kann
am überlegen, ob du mir es dort erzählt hast oder.
Ich glaube, ich habe es dir dort erzählt, ja.
Gut, dann habt ihr es jetzt auch mitbekommen. Wunderbar.
Wunderbar. So, jetzt machen wir noch den Nachtisch.
Wir müssen
vorankommen.
Für mich muss ich sagen, der allerschwächste Gang.
Er war ein bisschen schwach. Gegen das andere war er ein bisschen schwach, aber.
Ich glaube, an diesem Gang festgestellt zu haben, ist, dass das alles Köche sind mit Leib und Seele, aber einer muss das Dessert machen. So eine Art. So wie ich das halt auch kenne.
Das weiß ich jetzt nicht. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die einen Dessertzwang irgendwie da gelebt haben. Das ist einfach jetzt ein sehr saisonales Dessert gewesen. Also es war für die Komponenten fand ich es sehr, sehr schön interpretiert. Also es hat halt nur nicht so diesen Effekt wie bei den anderen Gängen, wo du dann so, aha, und das ist ja was Besonderes, sondern...
Genau, es war ein leckeres Dessert.
Genau, super handwerklich gemacht, sah schön aus.
Ja, sowas wollte ich auch nicht schlecht reden, ne? Es war wirklich nur, das Level war so extrem hoch und so gut. Und dann kommt halt das Dessert, was wirklich auch gut war, aber mit schwächsten Gang meine ich nicht schwach. Sondern, ne, es war nicht so ganz hoch auf dem Level. Hat wirklich, wirklich super gemacht. Also ob ich das so hinkriegen würde, das zweifle ich selber dran.
Also wir hatten Kürbis, Sanddorn, Mandel und Amaretto. Das Schöne war, es war eine Buchtel, oder? Was war das?
Es war eine Buchtel? Was ist das denn für ein Dessert gehabt?
Da war doch ein Kuchen mit drauf.
Das war ein ausgestochener Biskuit.
Das war, okay, ich hätte jetzt gedacht, das wäre eine Buchtel gewesen.
Ich war jetzt kurz irritiert. Eine Buchtel ist ja so rund, oder?
Also das Bild, was ich hier auch vor mir habe, ist auch rund. Und du hast gerade rund ausgeschichtener Biskuit gesagt. Also es ist auch rund. Ne?
Ja, rund, aber oben flach. Aber eine Buchtel?
Ja, es ist Biskuit gewesen.
Was gibt's denn bei dir für ein Bier?
Ich habe Frühburgunder von der A im Glas, weil ich habe
das
eben...
Das ist so eine neue Kraftbierbutze, hat nie gehört.
Ich bin hingegangen und habe mir ein Bier zum Feierabend aufgemacht und danach habe ich gesehen, dass mein Progusta von Braufaktum abgelaufen seit März im Kühlschrank steht. Das habe ich geöffnet und habe es angefangen zu trinken und war mir nicht sicher, ob es trinkbar ist oder nicht.
Hat es dir geschmeckt?
Es hat nicht so geschmeckt wie das Klasse, also wie ein frischeres oder nicht abgelaufenes. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, es ist jetzt fies. Es hat auch.
Du hast ein Progusta ablaufen lassen. Das ist ja eine Schande.
Das ist das größte Problem, was man mit Food haben kann, dass man sich ständig den Scheiß aufhebt für etwas Besonderes. Du stellst dir den Kram in den Schrank und denkst, das müssen wir bei Gewürze ist genauso ein Klassiker. Du stellst dir den Kram in den Schrank und denkst so, mein Gott, das müssen wir irgendwann mal zu was ganz Besonderem würzen. Und dann ist es abgelaufen und oder schmeckt nach nichts mehr und die Aromen sind weg und du denkst dir, na toll, da hätte ich besser an irgendeinem strunzdummen Abend zu irgendeinem strunzdummen Gemüse einfach dieses scheiß Gewürz drauf gemacht und hätte gedacht, ah, das ist aber lecker.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst.
Ja.
Weil ich habe heute 4 Bier weggekippt. 4 Stück.
Aha.
Aber es gab kein MHD-Datum da drauf. Weißt du, es war nicht von mir selbst gebraucht, aber es war von einem Bekannten selbst gebraucht, der hat mir das geschenkt. Und ja, schade.
Ja, ich habe auch gedacht, schade. Also das Progusta trinke ich eigentlich sehr gerne.
Das ist super, ja.
Es hatte einen komischen Ton mit dran gehabt, der aber auch nicht Richtung schlecht ging. Ich weiß auch nicht, es ist da so stark gehopft. Ich habe eigentlich vielleicht wäre es auch trinkbar gewesen, aber ja gut. Ist halt so. Deswegen habe ich mir dann gedacht, so bevor du jetzt weitere Experimente mit Bier machst, trink doch einfach einen Wein. Und dann habe ich mir einen Wein aufgemacht und bin damit sehr, sehr zufrieden. Der hat ein leichtes Barrique und ist wirklich der Knaller für so einen Küchenfunkabend, würde ich sagen.
Also meine Meinung zu Wein wirst du später noch hören, wenn wir dann über unsere Kochabend reden. Ja, aber ein Wein kann bestimmt ganz gut sein. Joa, Dessert. Was war's? Also ein Biskuit. Einigen wir uns auf ein Biskuit von der Mandel. Also Mandel-Biskuit ist auch nichts, glaube ich, jetzt Außergewöhnliches. Aber Amaretto-Schaum, was sehr gut dazu passt. Kürbiskernen.
Und die waren ein bisschen angemörsert.
Ja.
Und dann waren da, ich glaube, das waren so Hokkaido-Streifen, ich weiß nicht, die gedörrt waren oder.
Ja, das war so gedörrt Chips, oder so Chips, ja.
Gedörrte die stachen Chips. Oben drauf und da war halt eine schöne Kugel Eis, Sanddorn-Eis, auch noch nie bewusst Sanddorn-Eis gegessen.
Okay.
Es war schon schön. Du hast heiße und kalte Komponente, du hast diese fluffige Cremigkeit von diesem Amaretto-Schaum gehabt. Also es war ein wirklich sehr, sehr schönes Dessert.
War sehr, sehr schön. Ja. Der asiatische Touch war dann wahrscheinlich die Chili.
Da war Chili dran. Echt?
War das nicht... war Chili oder scharfes Paprikapulver? Können wir uns auf eine Seite... Irgendwie so die Richtung.
Ich hab's nicht mehr im Kopf. Also es war... Danach gab es noch Kaffee und es gab noch schöne Pralinen und dann sind wir eigentlich schon wieder...
Es gibt Pralinen?
Yeah, hast du die nicht mehr gekriegt?
Komm mal.
Dann haben wir die wahrscheinlich weggefuttert, bevor du wieder am Tisch warst und Kaffee getrunken hast.
Nee, doch, die habe ich mitbekommen. Beim Kaffee, ja doch, das habe ich noch mitbekommen, aber das hatte ich nicht im Kopf.
Ja.
Ja. Nee, das Dessert war lecker und dann gab es noch ein... Sehr, sehr geil, was mich wirklich überrascht hat. Das war genau so ein Überraschungseffekt wie wir packen jetzt ein Craft Beer zum Zander aus in einem sehr, sehr schicken Sterneladen. Ne?
Ja.
Ne? Da hat man einfach so irgendwie gesehen, hier arbeitet man am so Zahn der Zeit. Also man ist so wirklich, ne, man kriegt was von der Außenwelt mit und da denkst du ja eigentlich in Regensburg, ne? Ist jetzt nicht Berlin-Kreuzberg, aber so ein Craft Beer wird dann auf jeden Fall schon dahin gezaubert. Und dann beim Kaffee, der kam dann, und das war ja auch mega praktisch und ging ja mega schnell, auch wieder aus so einer Chemex oder Chemex, wie genau. Man so sagen will.
Das sind diese Holz oder Glas Trichter auf einer Glaskaraffe mit einer breiten Öffnung, also wie Oma eigentlich früher den Kaffee gemacht hat, ein bisschen stylischer und natürlich aus irgendwelchen Gründen die größere Öffnung unten macht dann natürlich auch nochmal ihr Übriges, ein schöner Kaffee. Also
das war wirklich gut. Und die Leute kamen schnell noch an eine Tasse sehr geilen Kaffee, den man auch einfach auch wieder mal pur trinken konnte, ne? Also wo nichts irgendwie Milch oder so dabei haben konnte, der war sehr, sehr angenehm gebrüht, so richtig so ein Third Wave Coffee. Also das war schon ein ganz gutes Ding. Also ja, rundete das Erlebnis auf jeden Fall noch ab.
Genau. So.
Hat der Anton Schmaus ganz gut gemacht, ne?
Nee, war echt nice. Kann man also wirklich sagen, ja.
Also, der Laden hat ja einen Michelin-Stern. Haben wir das erwähnt bis jetzt? Ich glaube nicht.
Sterne, wir sprechen von Sternenladen, aber wir haben nicht darüber gesprochen, wie das Ganze genau vonstatten geht.
Ja, der wurde auch gerade vor kurzem noch bestätigt und allein wie krass gut der Service war, ne? Also das war alles irgendwie eine gerechtfertigte Sache, so von meinem Gefühl aus. Also das war schon echt toll. Ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und wenn ihr euch von vorne bis hinten verwöhnen lassen wollt in Regensburg, war schon ein sehr geiles Erlebnis. Und wir sind sehr, sehr, sehr steil oben vom Niveau eingestiegen ins Foodcamp. Ich dachte, ich kam mir so ein bisschen vor wie so eine Demütigung eigentlich. So, guck mal, das ist jetzt geiles Essen, ne?
Ja, im letzten Jahr war es ja so, dass wir den ersten Abend selber gekocht haben, den zweiten Abend sind wir dann ins Essigbrätlein, ich glaube 2 Sterne, und dann dritter Abend wieder selber kochen. Hier war es jetzt wirklich so, das erste Hallo war in dem Sterneladen und da wurden direkt mal die Latten hochgehangen, würde ich sagen.
Ja, und das war dann so, boah, krass, ja, da sind wir jetzt. Und zum Glück wurden wir dann auch abends direkt ein bisschen geerdet. Das hat ganz gut.
Es hat gut getan, vor allen Dingen, dass wir nicht selber gekocht haben, sondern
war ein langer Tag mit Anreise, muss man ja auch dazu sagen. Ja,
ich bin, glaube ich, um 4:30 oder 4:45 aufgestanden. Also es hat mir auch echt gereicht. Und wir sind dann abends in einen Zeugel gefahren und das fand ich ein Erlebnis sondergleichen. Also ein Zeugel ist quasi ein Kommunenbrauhaus und das ist wie genau das, wo wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen haben, wie ein Backes, den wir hier zum Beispiel kennen, wo die Bürger zusammen in einer alten Bäckerei und hier in von Hand gefeuerten Backöfen Brot backt, haben die das da mit Bier.
Ja, aber ich glaube, die nennen ihr Bier Zeugel. Und das Kommunenbrauhaus ist das Kommunenbrauhaus. Also das Zeugel ist nicht das Brauhaus.
Ja, das kann gut sein.
Aber das Zeugel kann nicht entstehen, wenn man kein Kommunenbrauhaus hat. So ist es halt.
Genau. Also es sieht so aus, das sind keine Profis. Das ist von Generation zu Generation weitergegeben. Die brauen ihr Bier sehr ähnlich, wie wir das schon besprochen haben, wie zum Beispiel Gänsthaler. Die haben ihre verschiedenen Stufen, wie sie halt das Bier erzeugen. Aber die müssen ja diesen Sud erhitzen und das passiert wirklich noch mit Holz. Das heißt, sie müssen diese Temperaturrasten, die sie bei dem Bierbrauen haben, wo sie zum Beispiel eine Stunde auf 70 Grad, ich weiß nicht, ob das die Eiweißrast ist.
Ja, aber diese Rastzeiten, ne, wo die Temperaturen halten und so, ja.
Und dieses Temperaturhalten ist natürlich in der heutigen Zeit mit Elektronik super easy. Das heißt, du stellst es ein, eine Stunde 70 Grad, eine Stunde 70 Grad. Und bei denen funktioniert das alles von Hand. Alles mit dem Nachlegen von Holz in einen Ofen. Und das fand ich mega krass. Also ich habe da auch mitgeschnitten, ich habe den Namen nicht mehr parat, der da eine Zeugelstube auch hat und da sein Bier braut, der hat uns da rumgeführt und wir durften da auch mal in das Kühlschiff gucken. Also auch noch ein richtig altes Kühlschiff, wo dieser Biersud hochgepumpt wird. Also bevor es Bier wird, bevor es angefangen hat zu gären, wenn das dann runterkühlen muss, passiert das in diesem Kühlschiff. Das durften wir uns anschauen. Und danach sind wir natürlich dann auch in die Zeugelstube gegangen. Vergleichbar vielleicht wie mit einer Weinstube hier an der A oder wie man die vielleicht sonst irgendwo kennt, wo man da einfach lecker essen und jede Menge Bier bekommt.
Ja, was man auch sagen muss, das Besondere, wir wollen jetzt nicht so drauf eingehen, aber es ist halt ein Kommunenbrauhaus, wo 26 Familien ihr Bier brauen und quasi so 2 oder 3 haben gleichzeitig auf am Wochenende und manchmal nur eine.
Es ist irgendwie
und so alle 6 Wochen darf man einmal sein Bier ausschenken.
Genau, also die haben sich da irgendwie so aufgeteilt, dass die brauen das Bier halt in diesem, also die, im Grunde ist es kochen das Bier und vergären das daheim. Das heißt, die nehmen das diesen Sud mit nach Hause, vergären ihn dort und haben dann einen Gastraum, in dem sie dann ihr Bier ausschenken. Und wir hatten das Glück bei der Zeugestube, die da offen hatte. Der hat, so wie ich verstanden habe, auch eine Metzgerei. Das heißt, alle 6 Wochen sind die halt dran. Und dann machen sie natürlich auch Spezialangebote an Speisen aus der Metzgerei. Da gab's jede Menge klassisches altes, ja, Wurst und
so Hausmachersachen, ne?
Genau,
so
wirklich hammermäßig. Also ich habe eine Tellersülze. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Tellersülze gegessen habe. Das ist im Grunde ein Schweinebraten, was ein Schweinebraten kalt aufgeschnitten oder ein Rinderbraten kann es auch gewesen sein. In Scheiben, die werden einfach auf den Teller gelegt und dann wird dieses, was beim Kochen einfach auch rauskocht aus den Gelenken, aus den Knochen, diese Sud wird einfach da drauf gekippt, da kommen dann noch ein bisschen Möhrchen und eine Scheibe Ei und Gürkchen rein und dann geliert das auf diesem Teller fest. Das heißt, du hast diese Scheiben auf dem Teller eingepackt in dieses Gelee und hast dann quasi Tellersülze. Und also das Gericht hat mich echt total mega geflecht, weil es war so würzig, lecker. Und wir saßen an einem langen Tisch, da saßen noch andere Leute dran. Wir hatten auch das Glück, da saßen aus dem Dorf Leute mit bei uns dran. Und wir haben dann den ganzen Tisch vollgestellt mit allem möglichen Essen und haben alles probiert.
Genau, und das war für mich eigentlich das Tolle, weil wir hatten einmal alles quasi auf dem Tisch, ne, auf Tellern. Und wir saßen wirklich zwischen den Leuten, die jedes Wochenende anscheinend ihre Zeugels besuchen, sich da richtig einen reinzeugeln, weil da war wirklich die Leute, also man muss das vorstellen, ein Bier kostet 1,80 und da rede ich von 0,5er. Ne, da kriegst du hier gerade mal 0,2 Liter Kölsch, ne? Und du kannst einfach mal, die Leute gehen da einfach mal am Wochenende rein, um ein paar Bier zu trinken und dann was Gutes, Ehrliches, Einfaches zu essen. Ne? Das fing ja irgendwie bei Schweinswürstel an, Debreziner, also so auch die Nähe zu Tschechien war ja direkt um die Ecke. Dann, wie hieß das, saure Zipfel hatten die? Oder ne, die hießen anders dort, ne? Blaue Zipfel?
Saure Zipfel? Nee, du verwechselst es. Also ich glaube, in dem Laden hatten sie keine sauren...
Bist du sicher?
Boah.
Nee, weißt du, was die hatten? Die hatten diese eingelegten Käse. Sauer eingelegten Käse. Ja.
Die hatten sehr witzige Namen auf jeden Fall für das Ganze. Ich guck mal, ob ich das...
Genau. Schlachterplatte hatten wir, Brezen sowieso immer dazu und...
Oberster.
Und dann gab's noch so eine eigene Wurst, so eine spezielle von denen nochmal. Aber das war dann auch so ähnlich wie eine Debreziner, aber alles sehr rustikal, einfach und lecker. Und dazu Bier und wir haben da auch nicht gespart, wir haben uns immer ordentlich nachschenken lassen. Also wir hatten auch eine sehr gesellige Runde, der Orhan war dabei.
Von Koch dich türkisch.
Koch dich türkisch und ja, einige andere lustige Gesellen, mit denen wir da Spaß hatten.
Ja, ich guck mal gerade, habe ich hier noch? Scheiße, ich habe keine Bilder gemacht von der Speisekarte. Doch, hier war Zeugel, genau. Das sind die Getränke, Speisen. Also, da gab's Hausmacher Thüringer Rostbratwurst, Krakauer, Mettwurst, Streichwurst, Speckwurst, Stadtwurst mit Musik. Vielleicht war das auch so ein bisschen dieses Saure. Mit Musik heißt ja eigentlich mit Zwiebeln.
Ja, Musik ist Zwiebel, genau. Aber das ist die, glaube ich. Ja, das war dieser sau eingelegte Käse, genau.
Nee, also hier ist die Stadtwurst mit Musik, war dann wahrscheinlich...
Okay, dann kommen wir gleich zum Käse. Ja.
Und es war Zeugelkäs,
ja,
Zeugelkäs,
genau.
Mit Butter, Pfefferzwiebeln und den gab's auch noch in Sauer.
Genau, der war's, ja.
Leberkäs, ich fand das wirklich ein Erlebnis gerade. Hier von der A kennt man ja auch Straußwirtschaften und geselliges Beisammensein und auch so ähnliches Essen, nicht so ganz so Hausmacher-Style, aber da hat man sich wirklich direkt total aufgenommen gefühlt. Es war so ein bisschen altbacken runtergerockt, aber das hat also total den Charme ausgemacht. Also in dem ersten Gastraum, also wir saßen hinten in dem zweiten, der erste Gastraum war so ging in den Keller runter und das war so ein bisschen gewölbemäßig, Deckenmalerei. Und alles saß voll an langen Tischen und was ich mega spannend fand, auch die Jugend saß da, ne?
Genau.
Also, es war bunt gemischt von ganz, ganz alt bis ganz, ganz jung. die saßen alle da zusammen und jeder Stuhl war belegt und auf der Hauptstraße gegenüber war ein Gasthaus. Wir mit dem Bus da vorbeigefahren sind, gucke ich durch das Fenster und das war, ich weiß nicht, wie viele Tische da so drin waren, vielleicht 20. Ein Tisch belegt mit einem Pärchen, was da so ganz blöd aus der Wäsche geguckt hat. Und dieses Zeugel ist komplett aus allen Nähten geplatzt. Da war wirklich das pure Leben. Und das war wirklich das Schöne an diesem, ja, an dem Zeugel.
Ja, da wurden ja auch mal eben ein paar Tische verrückt und so, wenn da kein Platz war oder da war ein bisschen mehr Platzbedarf, ne?
Genau, ja.
Ja. Und das war sehr, sehr urig und sehr gemütlich auf jeden Fall. Also das war schon ein schönes Erlebnis. Allerdings war ich auch mega platt danach.
Ja, wir haben sehr viel Bier getrunken und ich glaube, wir sind 1,5 Stunden von Regensburg bis dahin gefahren.
Ja.
Natürlich mit einem Bus, das ist dann auch nochmal ein Ticken langsamer, aber ja, das war echt ein krasses Erlebnis.
Also auf dem Rückweg habe ich dann noch eine Route gefunden, wie wir noch bei Pilsen vorbeifahren könnten. Dann hat der Busfahrer dann keinen Einfluss mehr drauf genommen, weil Pilsen war jetzt gar nicht mehr so weit weg, ich glaube 50 okay. Kilometer oder so, also okay. Das war nicht mehr die Strecke.
Krass.
Ja. Es war jetzt schon Richtung tschechische Grenze alles und ja. War eine mega lustige Fahrt. Also ich habe ja auch noch mal so einen schönen kleinen O-Ton aufgenommen auf dem Männerklo, wie sich die Dorfjugend so unterhalten hat.
Echt?
Mega witzig. Okay. Ich weiß nicht, ob das was geworden ist. Hör dir das mal an.
Okay.
Ich kann mir das ja mal irgendwo ranschneiden. Dann habe ich ein Foto gemacht. Mich interessieren ja immer so die behind the scenes ein bisschen. Das Personal hat irgendwie so ein Bild von 1994 bis 2014, wo man auch mal sieht, wie es dort früher so, wie die da rumgelaufen sind, wie es da zuging. Ja, ist halt so alles sehr traditionell und
das Krasse, urig, was du ne? ja dem Bild verschweigst, dass es die gleichen Mitarbeiter sind. Ne? Also die sind seit so vielen Jahren auch die gleichen Mitarbeiter, ne?
Da steht unser Personal, kann gut sein, ja.
Ja, doch, ja, aber
wenn man so vergleicht jetzt ganz genau, ja, könnte sein.
Das fand ich auch sehr krass, ja.
Es war jetzt nicht wirklich schön da aufgehangen oder stylisch gemacht oder irgendwas, so sehr kreativ, aber ja, hat doch einen schönen Charakter trotzdem.
Ja.
Nennen wir es mal so.
Ja, und nächster Tag?
Ja. Also das ging ja irgendwie sehr schnell bis zum nächsten Tag. Das hat nicht so lange gedauert. Du warst ja relativ früh auch am Frühstückstisch, ne?
Ich glaube, ich war ein bisschen vor dir da, ja?
Ja, ja.
Und weil es ging darum, die Donaufischer, warst du bei den Donaufischern mit?
Nee, da war ich nicht mit.
Aha, hast du wieder geschwänzt und der Küchenjunge musste da wieder hin und mit aufnehmen?
Ja, genau, du warst so im Namen des Küchenfunks, deswegen habe ich dich ja mitgenommen, musstest du jetzt dann da hin. Nein, also unscheiß, ich brauchte ein bisschen länger. Ich konnte mich ja auch nicht so erholen während der Fahrt am Tag davor. Ich bin ja auch gefahren, bla bla bla. Ja. Und ich war eine Stunde einfach länger am Frühstückstisch, ich habe die Zeit genossen.
Und noch nicht mal auf die Kette bekommen mit der Maya den Tag vorher Revue passieren lassen, ne?
Nee, das ging auch irgendwie alles so schnell.
Eine Stunde ging so schnell.
Ja, ne, man hat ja auch so gequatscht und
ja.
Dann hat man eben halt, also das Sorat Hotel hat auch ein mega leckeres Frühstück gehabt, da hat man auch ausführlich gefrühstückt. Und dann ging es für uns direkt in die Riedenburger Brauerei, wo ihr gefühlt eine Stunde später ja auch wart. Also
ja, also es, um dann kurz diesen Bogen, ich habe auch aufgenommen, was die Donaufischer erzählt haben. Also die Fischerei in der Donau hat eine wirklich sehr, sehr, sehr lange Tradition. Und wir hatten einen kleinen Vortrag bekommen über die Geschichte und die Entwicklung und auch die Probleme, die es da mal gab. Und danach sind wir dann einem Fischer begegnet, der schon seit seiner jüngsten Kindheit mit seinem Großvater und seinem Vater auf die Donau gefahren ist. Und ich weiß nicht, ob es eine eigene Folge wird, aber den haben wir halt aufgenommen. Ich hoffe, der Wind hat uns nicht so sehr reingefunkt. Der war halt mega, mega so Charisma. Weißt du, der kam in okay. so einer Outdoor-Klamotte raus, der hatte sein Bötchen da gehabt und dann hat er uns gezeigt, was er halt geangelt hat, hat die verschiedenen Fische gezeigt. Ja, also wirklich, der ist jetzt vielleicht auch schon 60 roundabout. Kann auch sein, dass er sehr wettergegerbt und vielleicht noch ein bisschen jünger war, aber wirklich sehr, sehr, also es war wirklich ein Erlebnis, dem zuzuhören. Er hat leider nicht so lange erzählt, also diese Geschichtsinformationen waren halt, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde oder so. Und ich glaube, er hat eine Viertelstunde maximal gesprochen und das war schon echt ein schönes Erlebnis. Und vier Leute von uns hatten das Glück, dann mit ihm durch den Donaudurchbruch zu fahren. Also ein Stück Natur, wo du wirklich nur mit dem Boot hinkommst und dieses Stück mit Boot befahren dürfen auch nur ganz wenige Menschen. Also ja, also mir war das zu kalt. Und ich konnte leider, hab dann gedacht, ja gut, da gab's Leute, die wollten da unbedingt mitfahren. Wir sind dann schon mal zu Riedenburger aufgebrochen und die anderen hatten das Glück, durch diesen Donaudurchbruch noch mit dem Auto zu fahren, mit dem Schiffchen zu fahren.
Mit dem Auto. Was für ein Glück, ja. Nee. Schön, habt ihr irgendwas gelernt, was da gefangen wird oder so? An Fischen oder?
Ja, also, das war wirklich alles dabei. Es war Karpfen dabei, Zander war, glaube ich, auch was. Also ich müsste es nachgucken. Also der hatte bestimmt 8 verschiedene Fische, auch in seinem Bötchen jetzt gerade aktuell gefangen und hat uns die dann auch, gezeigt.
Aber was wir dann mitgenommen haben, war was anderes.
Ich weiß nicht mehr, wie der Fisch hieß, den wir dann auch zu Fischfrikadellen, also zum Glück die mutigen Jungs, die das dann gemacht haben mit dem Fisch.
Ja, Donaufisch war das, ne?
Das war ein Mix Donaufisch.
Unbekannter Donaufisch.
Ein Karpfen war auf jeden Fall auch dabei, ja.
Ja, ein ordentlicher Karpfen, das zeigen wir euch definitiv auch auf noch ein paar Bildern. Ja, war schon spektakulär. Ja, dann Riedenburger. Wir waren bei der Riedenburger Brauerei.
Da hast du ja wahrscheinlich noch mehr Infos jedenfalls im Vorhinein schon gehabt. Ich kenne nur diesen, der Uwe von High Fidelity war ja hier schon mal im Podcast und ich glaube, seine Bierempfehlung, die er dort getrunken hat in dieser Sendung, war der Sommersud.
Ja.
Und das ist ja bei ihm auch gar nicht so weit weg als alter Franke. Ja, und jetzt durften wir ihn, also ich durfte ihn jetzt auch mal probieren, weil ich hatte ihn vorher, glaube ich, noch nirgendwo vorher.
Ja, der Sommersud war auch ein bisschen schwieriger zu bekommen und das Witzige an der ganzen Geschichte war irgendwie, Dollensud war wirklich also einer meiner allerersten Craft-Biere und ich glaube, ich habe Sud 8 oder 9, die schreiben ja ihren Sud immer drauf von dem Dollensud. Das war, glaube ich, nur einstellig damals, also das war noch... So zur Anfangszeit vor 3 Jahren oder so, wo ich das erstmal Craftbeer gesoffen habe, da war das halt mit dabei. Und also es ist schon, glaube ich, schon länger her wie 3 Jahre, oh mein Gott. Ja. Und ist halt so ein krasses Einsteiger-Craftbeer mit einer hohen Drinkability. Also das schmeckt jeden sehr schnell irgendwie und das ist halt, ne, so kannst du Leute mit Craftbeer abholen und begeistern. Ne, so wie vielleicht das Störtebeker Atlantic Ale oder vielleicht auch hier von Alemania so das normale IPA oder sowas. Also schon eins, was man deutlich einfacher trinken kann. Ja, der Sommersud habe ich das erstmal letztes Jahr auf der Bar so getrunken und da hat der mir gar nicht so geschmeckt. Und hab den deswegen auch nicht mehr gekauft. Dieses Jahr dort war das für mich der absolute Hammer. Also das war ein echt gutes Craft Beer. Das ist erstaunlich, was man da irgendwie manchmal für Unterschiede hat. Vielleicht liegt es an die Situation, was man noch für andere Biere getrunken hat oder so. Aber hat mir durchgehend, also dort in der Brauerei, wie auch an dem Abend, wo wir gekocht haben und auch am letzten Dienstag auf der Arbeit, sehr gut geschmeckt.
Ja. Also ich fand auf jeden Fall, was bei mir das Trinken auch sehr viel angenehmer gemacht hat, war das, was der alte Senior erzählt hat. Also ich habe das auch mitgeschnitten, das war bestimmt 20 Minuten, 25 Minuten einfach von seiner Philosophie her, warum er da sein Bier so braut. Also die haben ja wirklich, sind auf Rohstoffe bedacht, sie sind auf das Produktionsverfahren bedacht, die sprechen mit ihren Lieferanten, die setzen sich zusammen, welche Produkte sie benötigen. Die Philosophie dahinter fand ich einfach das, was mir das Bier in dem Moment auch hat besonders schmecken lassen.
Ja, also das war schon echt genial, wo der Senior dann angefangen hat, also erstmal uns alle begrüßt hat dort vor Ort und dann so seine Philosophie erzählt hat und auch erzählt hat, wie sie dann auf Bio umgestellt haben und dann auf einmal erstmal auch ein paar harte, schwierige Jahre hatten, weil auf einmal die Leute wollten, dass sie da in den Wirtschaften gar nicht trinken, weil das so Bio war und die irgendwie skeptisch waren auch.
Also
fand ich sehr, sehr, sehr interessant.
Ich freue mich schon sehr auf die Folge, wenn die online kommt, wenn ihr einfach da mitbekommt, wie diese Philosophie hinter dieser Brauerei steht, weil er sieht sein Bier auch noch als nicht als Genussmittel, sondern einfach als Lebensmittel, als Produkt, mit dem du dich ernähren kannst, also wo Stoffe drin sind, die deinen Körper bereichern und dass es auch als Mahlzeit fungiert. Also
ja, auch er hat es immer sehr, sehr, sehr stark betont, dass es das Bier sehr bekömmlich sein muss, ne? Also
bekömmlich, genau.
Ja, ne, das war immer so wieder einer der Keywords, die man da so rausgehört hat. Ja, und irgendwann hat dann der Senior übernommen, hat dann so quasi auch die Craft Beer, also der erst hat der Senior gesprochen und hat so seine normalen, also die das Standardsortiment auch ein bisschen vorgestellt und dann hat der Junior übernommen und hat dann die Craft Biere, die auch von ihm her kamen, so aus dem Interesse raus, dann vorgestellt und uns nahegebracht und mit uns eine kleine Führung gemacht.
Ich fand auf jeden Fall auch gut, wie der Senior halt über sein Bier gesprochen hat. Also auch über die Craft-Biere. Ne? Also der war da jetzt nicht so hier mein Junior, der macht hier seinen Kram, sondern der war wirklich, der stand auch dafür. Ne? Auch wenn da dieses Wort Craft-Bier vielleicht jetzt nicht so so rübergebracht hat, aber es ging einfach um. Er findet schön, was mit dem Bier passiert, wie sich darüber Gedanken gemacht wird und wie einfach mit den Rohstoffen gearbeitet wird.
Ja, und da muss man sich auch, was Sie auch sehr gut erklärt haben, das ist ja so ein biozertifizierter Betrieb, dass man nicht einfach auch hier, wenn man ein Craft Beer machen will, einfach sagt, ja, ich hole jetzt ein bisschen Cascade-Hopfen, ne? Den musste ja auch erstmal jemand anbauen, weil wenn du den Bio haben willst, geht das nicht so einfach. Da gibt es irgendwie nur 3 Leute, die Bio-Hopfen anbauen und da muss man mit den Leuten sprechen, mit den Planen und auch das ist, glaube ich, schon stark im Voraus. Ja.
Ja. Nee, es war, ich fand es sehr erhellend. Es war einfach auch so familiär. Die Frau vom Junior hat dann später das Tasting gehalten mit den Bieren. Die Kinder turnten darum. Wir sind mit dem Junior dann auch oben in die Gärkeller gegangen. Wahnsinn. Ich fand das einfach ein wahnsinnig schönes Erlebnis, da so einfach mal.
Die Kinder waren zwar laut, haben Krach gemacht und so, aber es hat niemanden einfach gestört, ne? Weil das waren halt Kinder, die da gespielt haben, die dazugehörten.
Genau.
Ne? War alles gut, also wirklich. Und dann dürfen wir so uns ein Sudhaus angucken, ein offener Gärbottich, habe ich vorher auch noch nie gesehen, ne, war ja auch mal was Besonderes, da darf auch nicht so unbedingt jeder rein, weil kommen da andere Bakterien rein und so kann ja auch der Gärbottich, also das Bier da drin nicht kippen, ne?
Aber ich glaube nicht, dass es die Bakterien das Problem waren. Er hat es uns gesagt, ich habe es glaube ich auch aufgenommen. Ihr müsst es euch im Detail anhören, aber dadurch, dass da auch alkoholische Gärung passiert und auch die Hefen aktiv sind, zum Beispiel Erkältungsbakterien und sowas, spielen da überhaupt keine Rolle, weil die haben keinen Nährboden, in dem sie Fuß fassen können. Es geht dann einfach nur darum, dass das Bier, glaube ich, umkippen kann. Dass du einfach Komponenten reinbekommst, die das Bier verändern und nicht...
Ja, andere Hefen zum Beispiel, oder?
Nee, ich glaube, die Hefen sind auch nicht das Problem. Da geht's also, ich glaube, so die Milchsäure zum Beispiel, wenn das Richtung, ich glaube, dass das Bier dann einfach komplett umkippen kann. Dass es eher in die Richtung geht. Also du hast jetzt kein Problem, dass du irgendwelche Krankheitserreger reinbekommst und du die dann mit dem Bier verbreitest. Das ist einfach nicht das Problem. Es geht einfach nur um, um das Bier an sich und
Okay.
Aber wie gesagt, das müssen wir euch unbedingt zusammenschneiden, weil das war wirklich ein Erlebnis, wie dieser Mann oder die Senior wie Junior über sein Bier gesprochen hat.
Das auf jeden Fall. Und kommen wir später in unserer Reise auf jeden Fall nochmal hin da drauf zurück, weil wir wurden ja auch noch besucht von der Familie.
Genau, da habe ich gar nicht so viel mitbekommen, weil die nächsten beiden Abende, ich weiß nicht, ob wir das zusammen einfach auch ein bisschen besprechen möchten, haben wir selber gekocht. Also man muss wohl, wie viele Leute waren wir? 20?
Ja.
Oder 25, ich weiß es nicht. Alles irgendwo Hobbyküche und ja, wir haben dann uns in Teams zusammengerottet und mehrere Gänge zum Abendessen zubereitet. Und das finde ich immer bei dem Foodcamp, das war im letzten Jahr, war es schon ähnlich, das ist einfach der Spirit von so einem Foodcamp, wenn du nur so Verrückte um dich rum hast und dann gibt's auf einmal ein Abendessen mit 8 bis 12 Gängen.
Genau. Ja, also das konnte ich mir auch noch nicht so vorstellen, wie das funktionieren soll. Und ich wusste auch nicht so, wie die Leute ticken, ne? Und ja, das ging verdammt gut.
Das ging echt verdammt gut. Also der erste Abend war noch ein bisschen chaotisch. Man musste die neue Location, die neue Küche kennenlernen. Es war in einer, ich weiß nicht, es war früher ein Restaurant. Mittlerweile ist es eine Event-Location. Ein sehr altes Haus mitten in Regensburg. Hat so ein, ich weiß nicht, kirchenartig war es nicht, aber es war so ein, von der Einrichtung her halt vom Gastraum sehr nah dran, eine riesen Bar drin, aber alles sehr altertümlich und dahinter halt eine Küche, wo wir dann mit mehreren Leuten hantiert haben und dann, ich glaube, am ersten Abend, wie viele Gänge waren es? Ich glaube, am ersten Abend waren es 7 bis 8 Gänge. Und da mussten sich erst die Gruppen finden, was diese einzelnen Gruppen kochen wollten und ja, und dann waren auch noch Lebensmittel zu verarbeiten, auch schon in der Absicht, für den nächsten Tag vielleicht das eine oder andere vorzubereiten, also zu marinieren, zu schmoren, Suppen zu kochen oder Fonds zu kochen. Und wirklich den größten Respekt hatte ich vor denen. Die Donaufischer haben uns, glaube ich, 8 bis 10 Kilo Fisch, oder es war, vielleicht waren es sogar noch mehr. Also ein riesen.
Es waren noch mehr, ich denke mal so um die 15 oder sowas, ja.
Ja. Ein riesen Ding mit Fisch kam dort an und der musste halt an dem Abend verarbeitet werden, auf die diversesten Arten. Entweder halt Direktverzehr an dem Abend oder Vorbereitung für den nächsten Abend. Und das war echt nicht lustig. Der Karpfen lebte noch, so wie ich das gesehen habe in diesem Eimer. Den musste dann erstmal um die Ecke gebracht werden. Die anderen Fische, glaube ich, waren alle tot und da waren echt fiese Dinger dabei mit fiesen Gräten. Auch der Karpfen in seiner Größe hatte sehr verästelte Gräten, die durch den ganzen Fisch gegangen sind. Also ich bin froh. Wir hatten uns vorher, also ich hatte mir jedenfalls vorher Gedanken gemacht, welchen Gang wir so ein bisschen machen.
Du hast ja die ganze Zeit Gedanken darum gemacht. Und ich so, ich helfe dir schön, schill die Möhren. Ich wollte mich da eigentlich nicht so krass reinklicken. Ich war irgendwie auch noch so, weißt du, so von der ganzen stressigen Woche dann direkt in die ersten Events reingeschmissen und dann so, hier soll ich kreativ sein. Okay.
Ich hatte einfach noch vom Supper Club meinen Gedanken.
Dein Spirit da am Start.
Blutwurst wäre geil, weil gebratene Blutwurst ist immer sowas, was die Leute vielleicht nicht essen, weil sie Schiss davor haben, dass sie im Restaurant nie essen würden. Und Blutwurst ist einfach meine Leidenschaft. Dazu einfach ein cremiges Püree von irgendeiner Wurzel habe ich und Baconschaum.
Genau.
Also oder Speckschaum, also eine Sahne, die wo schön Speck drin ausgekocht worden ist. Das war meine Vision von einem Gang, den ich gerne machen würde. Es ist alles vom Schwein, es ist ja, es ist würzig, es ist pur. Das hatte ich mir mal so als Idee mitgenommen und das haben wir dann auch prompt am ersten Abend zu zweit umgesetzt, ne?
Genau, ich habe gesagt, ja, ich helfe dir und dann machen wir noch was. Dann habe ich irgendwann gedacht, ja, dann komm, also das war ja auch alles stimmig, was du da vorgeschlagen hast. Und dann hast du mich immer gefragt, ja, sollen wir nicht noch das machen oder das? Und hab dann irgendwann angefangen, dachte ich so, ja komm, so als Crunchy-Variante mache ich, also damit wir noch so ein schönes Mundgefühl haben, mache ich noch Chips oben drauf. Wir hatten Urmöhren da und ja genau, Petersilienwurzel. Da sind, über die Petersilienwurzel bin ich überhaupt erst da drauf gekommen. Hab die geschält und dann mit dem Schälmesser halt so runtergeschnitten, damit man schöne Chips daraus ausfrittieren konnte. Dann ist noch so, lagen da noch Äpfel rum und Äpfel passen ja sowieso zu Blutwurst und Gemüsepüree sehr gut. Dann haben wir gedacht, komm, machen wir mal ein Gelee noch dazu. Das mit dem Gelee war immer vorher irgendwie so ein Gag während des ganzen Foodcamps, ne?
Hatte schon was, gerade nach dem Store-Start, wo halt viele natürlich sehr perfekt zubereitete Gelees und Mousse, kleine Tröpfchen überall drauf waren.
Ja. Ist ja so ein kleiner Anrichtrend. Dann dachten wir, komm, machen wir mal ein bisschen was mit schön mit Apfel. Und dann haben wir einen Apfel-Petersilien-Gel gemacht.
Genau, einfach ein bisschen die Säure halt reinzukriegen, noch als Gegengewicht, wie man das vielleicht auch von Himmel und Erd kennt. Also ich bin sehr froh, dass du da diese Chips und auch dieses Gelee mit reingebracht hast, weil das hat es wirklich schon rund gemacht. Also Säure und Crunchiness fehlte dem Gericht so ein bisschen, auch wenn die Blutwurst eine gewisse Crunchiness hatte, aber diese Chips obendrauf haben es wirklich, ja, und diese Säure in dem Gelee ist da wirklich ein stimmiges, schönes, rundes Gericht.
Ja, wenn es so ein Granny Smith Apfel gewesen wäre, dann wäre das noch ein bisschen schicker gewesen, aber war schon ein sehr stimmiges Gericht am Ende, und ja, da war ja noch dieses Brot mit Anis und das war so ein Gewürzbrot.
Was witzig war, die sind halt samstags auf den Markt gegangen und haben eingekauft, da waren wir noch gar nicht in der Stadt, und wir haben uns ein bisschen so unsere Wünsche geäußert. Und wir mussten halt mit dem kochen, was da war. Also wir haben dann die Zutaten gesehen, haben uns rausgepickt, was wir dann haben wollten. Ja, und haben damit dann dieses Gericht bestritten. Und das Schöne war halt, die anderen haben das halt auch alle gemacht, ne? Also du bist auf diese Warenkörbe losgegangen und hast dich dann total friedlich geeinigt, wer was nimmt, wie viel man braucht. Und damit haben wir dann diesen ersten Gang am ersten Abend gemacht. Und
genau. Und man muss aber auch sagen, es war eigentlich auch schon trotzdem ein Chaos in der Küche, ne, weil keiner wusste, wo es steht, ne?
Ja.
Umso faszinierender war dann, wo wir es geschickt haben, ne?
Ja, also es war eine super schöne Atmosphäre, auch wenn die anderen geschickt haben, man hat sich geholfen, wo es ging, man hat die Teller rausgebracht. Wenn man im Vergleich den zweiten Abend gesehen hat, das war ja schon fast profimäßig, wie das dann abgelaufen ist. Also nach dem ersten Abend hatten sich echt alle eingegroovt, man wusste, wo was war, man wusste, wie es mit den Tellern ist, mit dem Anrichten, wie das funktioniert. Man hatte wirklich am zweiten Abend so einen immensen Sprung bei allen erlebt, auch bei sich selber. Das war echt ein geniales Erlebnis, mit so vielen Leuten in der Küche zu stehen und auch zu sehen, wie andere irgendwas zubereiten oder irgendwas machen. Wenn ich mir das angucke, der Herr Brendel macht da mal gerade locker flockig an zwei Abenden Nudeln selber, Nudeltascheln, Ravioli oder wie hießen die vom Koch dich türkisch, die Variante?
Mantis.
Ja. Genau, also so kleine Sauereien, so gefüllte Nudeltäschchen, gerade am zweiten Abend für 40 Personen, mal so locker flockig aus dem Handgelenk. Es war echt schön zu sehen, was die ganzen Leute gemacht haben. Der Shelly vom, der ist ein Bäcker, der hat auch in dem diesjährigen Summer of Supper diesen Brotabend gemacht. Mega. Also da waren so viele Verrückte unter einem Dach, was da auf dem Tisch war. Und das Unglaubliche ist wirklich, dass man wird es wahrscheinlich nie wieder wiederholen können. So, ne? Also dieser Abend ist einfach der Spirit an so einem Abend ist, dass es nicht wiederholbar ist. Man hat diesen Abend erlebt in der Form mit allen, mit allem Essen, allen Getränken, allen Gesprächen. Aber auch gerade mit dem Essen so, ist es nicht wiederholbar. Du kriegst es halt anders wieder hin, aber die Gerichte wirst du nie wieder so auf den Teller kriegen. Und das ist das Schöne daran, dass man einfach so was Besonderes gehabt hat.
So sieht's aus. Also das ist der Spirit, den man auch, glaube ich, nicht vergessen wird. Also nicht so schnell zumindest. Also das war schon echt Wahnsinn.
Ja. Was dann schade war, wir mussten an dem Abend dann auch schnell, also ich habe sehr schnell dann abgebaut. Wir sind dann, glaube ich, gegen 12 Richtung Hotel aufgebrochen, weil am nächsten Morgen ging es Richtung Klostermetzgerei. Und wir mussten um 4:45 unten vor dem Hotel stehen. Jedenfalls ein Teil von uns, ne?
Ein Teil von, der Rest war quasi noch im Bett. Aber auch, weil wir so gute Biere und Weine zu dem Essen verkostet haben.
Hab ich auch getan und bin trotzdem früh aufgestanden. Das heißt, die eine Hälfte vom Küchenfunk war fleißig und ist mit zur Schlachtung gefahren, während die andere Hälfte schön ausgeschlafen hat und erst um 7. Wie viel Uhr waren's?
Ach, das stimmt gar nicht. Wann war unser Bus da? Ich glaube, wir haben um 17:45 getroffen.
Ja.
Klar.
Eine Stunde länger hat die auf jeden Fall, oder eineinhalb Stunden haben die auf jeden Fall
besser getan. Eine Stunde 15 länger. Aber der Vorteil war, dass wir dann nochmal eine gute Stunde im Bus schlafen konnten.
Ja, wir waren in einem kleineren Auto. Also ihr seid im Bus gefahren, wir sind mit Privatautos hingefahren und ich weiß, ich hatte ja noch keinen Hunger, konnte noch nicht frühstücken und die Autofahrt hat mich dann schon, ich saß hinten, mir war schon ein wenig übel und ich dachte schon, bei der Schlachtung musste ich etwas von mir geben, was nicht an der Schlachtung lag, sondern einfach an dem Autofahren. Es ist aber zum Glück alles gut gegangen. Und jetzt kommen wir zu dem, es war ein bisschen Wehmut, weil wir sind sehr früh aufgestanden, um die Schlachtung zu sehen. Ich meine, ihr wisst, ich habe das bei meinem Schwein teilweise alles schon durchlebt. Jedenfalls war ich mit bei der Tötung dabei und dann später beim Zerlegen. Aber so diese Kerbe zwischen Töten ausbluten lassen und dann Zerlegen, die fehlte mir so ein bisschen. Deswegen bin ich auch extra so früh aufgestanden, um mir das mit anzugucken, weil ich die Hoffnung hatte, dann wirklich das Ausnehmen, das Brühen und dann halt, bevor diese Schweinehälfte dann auch da hängt und dann zerlegt wird, das wollte ich halt sehen. Mhm. Leider war das ein wenig schwierig und da fand ich den Metzger in diesem Kloster. Ich habe das erste Mal darüber nachgedacht, wo das Problem liegt, dass Leute nicht mehr wissen, wie Fleisch hergestellt wird oder wie Fleisch zerlegt wird. Ob das jetzt immer nur das ist, dass die Industrie einem die Sachen hinlegt und man es nicht mehr wissen kann, weil man es nicht mehr wissen sehen kann. Oder ob das dann auch, bei dem Metzger habe ich mich echt gefragt, der wollte uns nicht dabei haben. Das heißt, wir waren in dem Vorraum, das hat sehr lange gedauert, bis wir da überhaupt rein durften. Dann haben wir uns in die Klamotte geworfen, also Schutzkleidung von oben bis unten. Und dann gab es einen Gang, der in den ersten Produktionsraum führte. Da war ein langer Tisch. Links von uns war die Heißräucherkammer, ein riesen Bottich, wie so ein Kippkocher, wo halt größere Teile gekocht werden konnten und da stand ein Kutter mit im Raum und wir konnten 80 Zentimeter in den Raum reingehen, dann war da eine Metzgerschnur gespannt und wir durften nicht weiter in die Metzgerei vordringen. Wir haben uns nach rechts gedreht, da war eine Tür, da war ein Raum, wo du auch schon gesehen hast, da hingen schon ein oder zwei Schweine und in dem Raum dahinter wurden dann die Schweine getötet, gebrüht, ausgenommen und sind dann halt in den nächsten Raum gewandert. Und wir durften halt in diesen 80 Zentimetern nur stehen und zuschauen. Und ich fand, wir waren komplett ein Fremdkörper in diesem Ablauf. Das heißt, wir alle, die da standen, also wir waren bestimmt zu 12 oder zu 14, keine Ahnung, wir wollten sehen, was passiert. Wir wollten wissen, wie die Tiere sterben. Wir wollten wissen, von vorne bis hinten, wie diese Tiere verarbeitet werden. Und dieser Metzgermeister hat das echt, man muss fast sagen, boykottiert. Und ich fand das so bezeichnend, dass dieser Metzgermeister das so abschirmt. Ich habe mich gefragt, warum macht er das?
Ich glaube, weil der hat auf jeden Fall einen richtig harten Job, ne? Und hat Stress. Und das ist halt vielleicht ein Mensch, der auch nicht wirklich menschenkompatibel ist. Und der gerade so mit den Tiere töten ist vielleicht auch nicht einfach für ihn. Ne? Nee, da stumpft man ab, aber diese ganzen Prozesse und man hat immer einen Druck und machen. Und hat dann nicht mal einen guten Tag und dann sieht man andere Leute, die sich vielleicht dafür interessieren. Aber der Typ hat doch gar nicht verstanden, wer wir sind, also wer ihr seid, die da morgens da stehen und was ihr überhaupt wollt.
Ja, also ich habe auch irgendwie so gedacht, als ob er sich schämt für das, was er tut, dass er es uns nicht zeigen möchte. Also im letzten Jahr waren wir ja auch bei der Metzgerei Segelfried und haben da wurde das Tier zwar nicht mehr getötet, aber wir haben dann halt das halbe Schwein komplett verarbeitet. Wir waren dabei, haben uns das angeguckt. Da hast du Passion gesehen. Da hast du gesagt, ey, ich will euch zeigen von vorne bis hinten, wie dieser Job funktioniert. Und jetzt gerade diese Klostermetzgerei, das sind also keine Mönche, die in der Metzgerei arbeiten, sondern das sind angestellte Metzger. Da turnten vielleicht 4, 5 Leute rum und die haben an diesem Morgen 12 bis 15 Schweine umgemacht. Die machen das immer montags. Dann gibt's noch Tage, wo sie halt Kühe dann verarbeiten und schlachten. Und also die haben, es ist jetzt nicht ein Pensum, was von einer Großschlachterei oder sowas, sondern die haben dann einen Job, die können ihr Handwerk leben. Es war also sehr schön zu sehen, wie die halt dort arbeiten, aber sie haben halt schon uns als Fremdkörper empfunden. Und ich fand halt so, warum können diese Menschen nicht stolz sein auf ihren Job und können zeigen, welchen tollen Job sie da auch machen? Weißt du?
Ja.
Und also es war so schade, dass wir da so außen vor gehalten worden sind. Also nach der Schlachtung sind wir dann raus und haben dann erstmal einen Kaffee in dem Aufenthaltsraum getrunken, haben auf euch gewartet, bis ihr dann auch da wart, und wir wurden ja dann in drei Gruppen eingeteilt. Also wir wurden in die Küche geschickt und in die Bäckerei und halt auch wieder in die Metzgerei, weil wir da zusammen Wurst machen wollten.
Genau, und da haben wir beide uns dafür entschieden.
Du bist mit stimmt, du warst mit beim Metzger,
genau.
Weil irgendwie die morgens dann schon mit waren und ein bisschen frustriert waren von dieser sehr kargen, also es hat auch keiner mit uns gesprochen. Es wurde sehr, sehr wenig in der Metzgerei gesprochen, wie geschlachtet worden ist. Also war diskutiert, dass nicht mal ein Wort gesprochen worden ist, während die Tiere geschlachtet worden sind, was ja auch, wie gesagt, für sich spricht, aber mit uns wurde halt auch nicht gesprochen. Deswegen sind die Leute halt dann, die morgens früher aufgestanden sind, eher in die Bäckerei gegangen oder in die Küche. Und wir sind dann, glaube ich, ein kleiner Haufen von 6, 7 Leuten gewesen, die maximal noch in die Metzgerei wollten. Und auch da wieder hast du eine Barriere gemerkt. Der Metzger wollte uns nicht haben. Der hat gefragt, habt ihr denn Gesundheitszeugnisse dabei? Und könnt ihr überhaupt mit dem Messer umgehen? Also der hat alle möglichen Ausreden gesucht, um uns nicht dort reinzulassen. Bis dann halt der Zellar einfach auch nochmal dazugekommen ist, das war abgesprochen und wir sollen jetzt da rein. Dann war natürlich richtig Spaß in der Bude, dass wir dann da reingekommen sind. Wir durften kein einziges Foto machen, was ich dann einfach doch gemacht habe, weil es einfach viel zu interessant war, um keine Fotos zu machen. Und da waren dann, also der Metzger Meisker hat uns, glaube ich, danach, den haben wir überhaupt nicht mehr gesehen. Da war dann einer, der mitgeschlachtet hat, und ein sehr junger, mit dem ich dann zusammen auch die Därme abgebunden habe für die Blutwurst zum Beispiel oder den Presssack. Und der hat wirklich, ich habe gefragt, darf ich Fotos machen? Sagte der, ja, natürlich, kein Problem. Also du hast schon gemerkt, dass da wirklich ein unterschiedlichste Menschen am Start waren, die da gearbeitet haben, und der hat auch überhaupt kein Problem gehabt, über das zu sprechen, was er da macht, oder auch zu zeigen. Also das fand ich wirklich sehr, sehr schwierig. Also diese frischen Därme, das war, glaube ich, Dickdarm, wo halt dann der Presssack reinkommt oder auch die Blutwurst. Da hast du nachher einen Durchmesser, wenn du deine Mittelfinger und Daumen zusammen zu so einem Kreis machst. Also da hast du wirklich fast 18 bis 20 Zentimeter Durchmesser. So ein Stück Wurst kommt dann nachher bei raus und das muss halt abgebunden werden. Und da habe ich halt mitgemacht.
Und da hast du ja auch keine Berührungsängste gezeigt, ne? Du wolltest ja mitmachen. Das hat man gemerkt. Du warst ja schon heiß auf der ganzen Sache. Alle anderen hatten so ein bisschen so Berührungsängste. Es hat ja auch ekelig gestunken da. Also es hat nicht so nach Schlachtung gestunken oder so, sondern einfach nach Darm.
Naja, ich fand das
war übel.
Also der Geruch war jetzt nicht, es hat nicht nach Blumen gerochen, das kann man nicht sagen. Gerade bei der Schlachtung hat man sehr stark gerochen, wenn Schweine, also lebende Schweine halt reingekommen sind, weil die einfach nach Schweinestall gestunken haben. Okay. Aber sobald die dann halt umgebracht worden sind und dann auch abgebrüht, damit die Borsten halt auch weggehen. Die haben unheimlich viel mit Wasser und Schlauch und heißem Wasser gearbeitet. Also es war ultra hygienisch und du hast eigentlich sehr, sehr wenig auch mitbekommen. Also ich habe auch Fotos gemacht, wie der das Tier ausgenommen hat, mit wie präzisen Schnitten dort gearbeitet wird, wie da wird überhaupt nicht der Darm verletzt. Weißt du, es wird auch nachher alles dann gespült, entsorgt. Das ist so reinlich. Ich fand das schon wirklich sehr beachtlich, wie da halt gearbeitet worden ist.
Ja, wenn du ein langhaltbares Produkt machen willst, musst du da auch höllisch aufpassen, dass sowas nicht passiert. Ne?
Und das war wirklich sehr spannend, wie die da halt auch diese Arbeitsschritte gemacht haben. Und dieses Darmabbinden, es ist dann so gewesen, man hat dann so Schlaufen gemacht von diesem Dickdarm und der wurde nachher auseinandergeschnitten, dass man quasi eine Seite zugebunden, eine Seite offen hatte. Weil die Blutwurst, das Blut ist ja flüssig, wird dann halt einzeln in jedes Stück gefüllt und wird dann wieder explizit nochmal zugeknotet. Also ist ein bisschen, habe ich noch nie gesehen, wie das so halt verarbeitet worden ist. Und was ich auch echt total unterschätzt habe, ich habe ja dann diesen Darm angefasst. Ich habe einen Strang gemacht und dann bin ich auch schon wieder weitergegangen. Es hat wirklich bis zum nächsten Tag haben meine Finger danach gestunken.
Oh. Ich hatte diesen Geschmack immer noch abends auf der Zunge, das war echt hart, ey.
Ja, also wir hatten ja dann auch abends die Blutwurst, die war auch eher, ich glaube, das war auch so eine dicke Blutwurst.
Die war am Tag davor.
Ja,
Stimmt.
Also am nächsten Tag hatten wir auch nochmal so ein Stück Presssack-Blutwurst verarbeitet und ich hatte genau wieder diesen Geruch. Also ich habe, du hast dir die Hände gewaschen und du hast an den Händen gerochen und hast, es ist weg. Und dann eine halbe Stunde oder nach 10 Minuten war das wieder da, weil du hast halt diese blooming Düfte von der Seife, die haben das überdeckt und auf einmal war das wieder da. Und es hat wirklich, ich habe zweimal duschen müssen und ich habe bestimmt 15 Mal Hände waschen, bis dieser Geruch weg war und ich fand das echt krass.
Wer sagt denn nicht, dass das eigentlich auch ein Presssack von dort war?
Nee, der Presssack, der war ja von einer Metzgerei. Also man kriegt aus diesem Kloster, das ist Plankstetten, sogar hat die Annette geschrieben von Culinary Pixel, in München auf dem Viktualienmarkt, glaube ich, kann man die Produkte von da kaufen.
Krass.
Also die Wurst-Spezialitäten. Da gab's Schinken, glaube ich, davon.
Ja, da waren wir dann gar nicht mehr im Shop, leider, ne?
Stimmt, wir waren dann nicht mehr im Shop, weil wir sind dann irgendwie überstürzt aufgebrochen, weil irgendwie diese ganzen, also der Bäcker und auch die, also in der Küche haben sie irgendwie 200 Kilo Kürbisse schnitzen müssen. Da fand ich schon, dass wir sehr interessant eigentlich in der Metzgerei aufgehoben waren. Gerade wie der Metzgermeister weg war, haben wir mit zwei Metzgern an einem Schneidbrettern gestanden und haben Presssack geschnitten. Das heißt, die haben in diesem großen Kippkocher in Netzen Nieren, Zungen und also die haben diverse Innereien halt gekocht, auch die Köpfe. Und die mussten dann halt geschnitten werden. Klein geschnitten werden, gewürfelt, um dann in diesen Presssack zu kommen. Der Presssack ist ungefähr so, ist wie eine Sülze, aber alles aus Innereien und Teilen vom Kopf. Und ach, wie hieß der nochmal, der diese langen Berichte geschrieben hat? Weißt du das noch?
Ja. Du meinst
ethnografische Notizen.
Genau.
Der hat auch live geblockt in einer mega langen Ausführung, während wir am ersten Abend gekocht haben, saß er die ganze Zeit in der Küche und hat jedes Wort, was irgendwo gesprochen worden ist, ungefiltert ins Netz geblockt. Sehr schön zu lesen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Leute sehen, die nicht an dem Abend dabei waren, wie die sowas lesen. Auf jeden Fall, der stand neben mir und der hat das auch sehr schön beschrieben. Also wir standen dann da an diesem drei zu dritt nebeneinander und da wurden halt immer wieder neue Teile in die Mitte gelegt. Die haben dann die Sachen, die weggeschnitten worden sind, haben die gemacht und wir mussten dann halt nur noch würfeln. Und du hast halt gesehen, die Metzger haben ständig sich irgendwas im Mund gesteckt und gegessen von dem Zeug, was da lag. Und wir haben gesagt, ja, können wir das auch essen? Probieren? Ja, natürlich. Dann ist einer in die Ecke gegangen, hat eine Schippe Salz einfach mitten auf den Tisch gepfeffert und dann konntest du dann die Teile, die du geschnitten hast, in das Salz stippen und essen.
Ja, was meint der? Nimm Salz dazu, schmeckt besser oder so, ne?
Genau, ja. Und das war dann wirklich, ich habe, wie ich die Schweinemasken geschnitten habe, da waren dann noch Bäckchen drin. Hast einfach von Bäckchen ein Stückchen abgeschnitten und dir frisch gekochtes Schweinebäckchen hast du gegessen. Du hast Schnauze gegessen. Du hast von der Zunge gegessen. Also wenn ihr das nicht erlebt habt, könntet ihr jetzt sagen, ihr seid ja echt widerlich. Aber keine Ahnung. Am Abend haben wir dann auch noch, wir haben dann Maya, du und ich, wir haben an dem Abend 3 Gänge rausgehauen. Und da unter anderem war da auch Presssack dabei. Das heißt also diese Sülze von Innereien und vom Schweinekopf. Das war mega geil. Das war,
ja, aber du sagst ja, wenn man nicht dabei gewesen wäre, man kann sich das nicht vorstellen. Ich war dabei und ich könnte mir vorstellen, dass ich diese Sachen esse, wenn ich nicht vor Ort gewesen wäre. Aber in dem Moment hatte ich überhaupt keinen Hunger auf irgendwas von da. Wirklich nicht. Nicht wegen, also Hygiene war tipptopp in dem Laden, ne, aber von der Großkulisse, ne, hatte ich echt überhaupt, ich hatte weder Bock mitzuarbeiten, ne, habe ich euch schon machen lassen. Ich habe mir so alles ganz genau angeguckt, aber Bock da irgendwie was von zu essen, null. Auch wenn es jetzt keine Innereien gewesen wären. Ne, das ging einfach gar nicht. Also, hat auch nichts mit dem Schwein zu tun, das gerade geschlachtet wurde oder so. Aber dieser Geruch und was da so herrschte, diese Stimmung, ne, war schon absolut.
Ja, die Stimmung war wirklich schwierig, aber es war auch alles voll Wasserdampf. Diese ganzen 3 Räume, in denen wir uns aufgehalten waren, neben dem Geruch auch einfach total zugedampft, weil es kochte irgendwo was, es wurde heiße Wasser, es war kalt draußen, das war wirklich echt spannend. Also Metzgereibesuch, auch wenn es schwierig war von den Leuten her, also vom Metzgermeister aus, fand ich das, weil du bist so mitgelaufen, als ob du ein normaler Arbeiter wärst. Die haben nicht viel mit dir gesprochen, die haben dir gezeigt, was du machen sollst und du hast mitgemacht. Ist halt komplett Kontrastprogramm gewesen zu dem, was letztes Jahr passiert ist. Letztes Jahr bei der Metzgerei haben die halt unheimlich viel erklärt und unheimlich auf dich eingegangen. Und für mich war das Erlebnis in diesem Jahr einfach so mit als, du bist nichts Besonderes, dass du bist da und du musst jetzt mitmachen.
Ja, aber auch nur auf Nachdruck. Und das war so mein Problem. Und irgendwie dafür, dass ein Vorzeigebetrieb war, naja. Und du hast ja schon gesagt, guck mal, die in der Bäckerei mussten Plätzchen ausstechen, dann der Kürbis, da 150 Kilo Kürbis runterratzen, ne? War für die alle kein Spaß irgendwie. Und irgendwie Thorsten Goffin hatte es ja schon fast am besten, indem er 150 Kilo Pommes frittiert hat, vorblanchiert hat. Das hat es ja schon fast am besten gehabt, naja.
Ja, ja.
Schwierig. Ja.
Also ich fand, bei den 2 Metzger, Leuten, bei denen wir gestanden haben, das war schon sehr interessant, weil die hatten, ich meine, ob wir jetzt da gestanden haben oder nicht, denen war das egal. Der Einzige, der nur doof, richtig blöd war, war der Metzgermeister, weil er einfach überhaupt keinen Bock auf uns hatte und weil er überhaupt nicht verstanden hat, dass wir da sind, um zu sehen, was sein Beruf ist, um seine Begeisterung für seinen Job zu sehen. Und das hat er leider total verkackt, uns zu beweisen. Dafür waren die anderen Mitarbeiter halt so. Es war wie ein Einblick mit einer versteckten Kamera, weil du hast die Leute beim Arbeiten gesehen und die haben sich nicht verstellt und die haben einfach so gearbeitet und das war dann irgendwo das Schöne auch an dem Metzgereibesuch.
Schön, dass du da noch ein paar schöne Sachen dran siehst. Du warst ja auch voll begeistert bei dem Schwein, hast überall gegessen und so. Warst voll in deinem Element. Ich habe das schon gemerkt. Ja.
Ich habe wirklich alles probiert. Also auch Schweine.
Man muss ja auch sagen, du hattest ja auch schon öfter mal vorher Chancen, sich so ein bisschen in das Thema mehr reinzutasten.
Du bist da schon mehr in deinem Element. Ich habe gesehen, wo ist der Martin? Ja, der war weg. Ne?
Ja, irgendwann war ich weg. Ja.
Warst du Plätzchen essen, ne?
Nee, ich bin, so weit kam es gar nicht mehr. Ich bin dann, wir sind dann einfach raus, ne, Florian hat gesagt, wir brechen ab und dann, ja.
Ja. Dafür sind wir dann von da aus auf den klostereigenen Bauernhof gefahren, wo dann auch die Schweine und die Rinder stehen, die dann auch in der Metzgerei verarbeiten. Und der Pater Richard hat uns dort rumgeführt. Und was der gesagt hat, fand ich wirklich wahnsinnig. Also
ja,
dieser ökologische Landbau, diese ganzheitliche Herangehensweise und Ansicht für diese Ja, es war wirklich unglaublich.
Hast du auch aufgenommen, ne?
Habe ich aufgenommen. Es war auch wieder ein Monolog von vielleicht 25 Minuten. Ich habe auch später noch ein bisschen mitgeschnitten, wie sie das ein oder andere dann halt bei den Tieren erzählt haben. Aber das war wirklich wow. Also ich fand diese Philosophie, wie die da ihre Tiere halten, unglaublich gut. So habe ich das noch nie gesehen.
Da muss man vielleicht so den einen oder anderen Glauben vielleicht noch ausklammern aus der ganzen Sache, ne?
Ich fand jetzt nicht, dass er den unbedingt so nach vorne gestellt hat. Er hat natürlich irgendwo den göttlichen Gedanken damit reingebracht, aber im Grunde, dass du mit den Tieren ordentlich umgehst, finde ich jetzt nicht unbedingt.
Es ging um die Wertschöpfung am Ende und das war das Besondere und Schöne. Und das besonders Schöne war auch irgendwie, dass man gesehen hat, mit was für einer Überzeugung und Euphorie irgendwie er dabei war, auch uns das zu erklären, ne, wie die das da angehen und was sie da versuchen und was das halt bewirkt und so. Ne, der wollte einen auch irgendwie ein bisschen die Augen öffnen und
Sein Satz war, wir dürfen auf dieser Welt nicht gehen mit mehr, wie wir vorher hatten. Und im Moment ist es halt so, dass gerade die Industrie, was zum Beispiel Fleischproduktion angeht, die versuchen ja immer noch mehr rauszuholen. Immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und er sagte, ob man das jetzt als religiös sieht oder nicht, man geht mit dem, was man, mit dem man gekommen ist. Und man darf nicht mehr erwirtschaften, wie man braucht. Und also das werden wir euch zusammenschneiden, weil das war wirklich ein, von der Philosophie her einfach ein wunderschöner, wunderschöne Erklärung, wie sowas im Idealfall eigentlich laufen sollte.
Genau. Und die Tiere hatten es wirklich gut, ne? Also es war jetzt schon irgendwie von der Viehzucht und so, man hatte so das Gefühl auf jeden Fall, dass es ihnen allen gut ging und dass sie nicht auf zu engem Raum leben.
Ja. Also auch wirklich ein schönes Konzept, gerade auch bei Kühen und Schweinen, wie hygienisch das auch abgelaufen ist, wie hygienisch die Tiere von alleine auch sind. Also er erklärt, ihr müsst euch das anhören, es war wirklich eine sehr schöne Geschichte.
Genau.
Ja, und danach sind wir dann wieder in unsere Küche gegangen und haben ein Abendessen gekocht. Wir können das ja ein bisschen, wir werden es auf jeden Fall
verlieren. Wir waren vorher noch im Brauhaus, das darfst du nicht vergessen.
Stimmt, ja okay, wir waren noch ein Mittagessen essen, eigentlich sollten wir im Kloster essen, das hat sich ja wie gesagt verschoben, zum Glück hatten wir dann noch, ich glaube wir haben uns, ich habe eine halbe Stunde nachmittags nochmal geschlafen, um das Defizit vom Morgen wenigstens ein kleines bisschen auszugleichen.
Und wir waren in der Brauerei, wo wir vorher im Sterneladen das Bier von getrunken hatten, ne?
Spitalbiergarten.
Genau.
Und da habe ich einen schönen klassischen Schweinshaxe gegessen. Und das war mega gute Entscheidung.
Ich hatte Schweinsbraten, war auch super. Und der Regensburger Tourismusverbund hat uns da, glaube ich, noch gerettet, weil da ein bisschen Programm ausgefallen ist und wir so eine kleine bisschen Pause hatten.
Ja.
Da durften wir dann mal schnell noch dort vorbeikommen und die haben uns die Lokalität ein bisschen näher gebracht. War sehr schön. Es gab lecker Bier und Essen war top. Also so einfach authentisch, lokal, regional. Und ja, dann konnte man uns ein bisschen ausruhen bis zum Menü.
Genau, und da wir uns am Vorabend ja schon einiges überlebt haben, was wir machen wollen. Und dann mit dem kochen mussten, was wir dann im Warenkorb hatten. Wir hatten eine glorreiche Idee, was wir machen wollen und haben dann glorreich was anderes gemacht, ne?
Ja, entweder haben wir einen Abend noch vorher voll aneinander vorbeigeredet. Es gibt Aufnahmen davon. Auf dem Weg vom ersten Kochabend nach Hause haben wir gesagt, was wir kochen und irgendwie waren wir alle anderer Meinung. Und jeder hatte dann aber auch noch so für sich so irgendwie was sich ausgedacht. Und
also im Grunde hatte der Martin sich was anderes überlegt, wie er gesagt hatte. Also Maya und ich waren uns eigentlich einig, dass Martin jetzt völlig aus der Reihe tanzte, aber
ja, okay. Genau. Und, ist nein, okay. In etwa kann man sagen, Maja, du und ich, wir hatten jeder so einen Gang und wir haben uns untereinander geholfen und unterstützt. Das war das schön schicken. Genau. Könnte man so sagen. Schön. Aber wir haben zu dritt drei Gänge gemacht und irgendwie ist es auch niemandem schwer gefallen. Wir waren, glaube ich, ab 6:30 oder so dort. Aber halb sieben, 16:30 Uhr, ne? Haben wir vor Ort und haben angefangen zu kochen und das vorzubereiten. Und 7:00 ging es, glaube ich, schon irgendwann los.
Nee, 7:30, ich weiß es nicht.
7:30, ja, ging es dann schon mit dem Menü los und da standen wir auch alle ganz gut. Ja. Erzähl mal, was hast du gemacht? Also was war dein Gedankengang, was wir zusammen machen wollen?
Ich weiß jetzt nicht mehr, was es am Ende war. Ich glaube,
du weißt es nicht mehr.
Wir wollten einen Burger machen, glaube ich.
Wir wollten einen Burger machen, genau.
Habe ich gedacht, wir greifen das Thema von Martin auf und machen wir wollten einen Leberburger machen mit Apfel und einem Rosinenbun.
Genau.
Und Zwiebeln drauf und habe ich gedacht, gut, Maja und ich, wir machen dem Martin dann so ein bisschen zum Homie, aber der hat uns dann, ja, dann konnten wir das dann alleine machen.
Was ist denn allein machen? Wer hat denn das Fleisch geformt und gebraten?
Ja, dafür hatten wir dich dann, ja.
Das stimmt. Dafür bin ich dann schon wieder gut genug. Genau. Ja.
Weil du wolltest unbedingt deine Würstchen machen.
Ja, ich habe gesagt, machen wir noch ein paar Würstchen im IPA-Sud.
Genau.
Ne? Genau. Die habe ich dann noch so nebenbei ein bisschen laufen lassen.
Also wir fangen vorne an. Wir haben die Maja hatte einen Apfel-Fenchel-Shot gemacht. Wir hatten ja eigentlich für diesen Burger als Alternative angegeben, dass wir roten Pressack haben wollten, also eine Blutwurst wieder. Weil Blutwurst im Rosinenbrötchen passt ja immer. Wir haben dann ein bisschen roten Pressack bekommen, aber auch weißen Pressack. Das war also Sülze. Und Sülze, wie man weiß, kann man ja nur sehr schwer braten. Deswegen sind wir in dem Gang dann auf dieses sehr würzige Apfel-Fenchel-Süppchen gegangen, was ein bisschen mit Wermut abgeschmeckt worden ist. Und ich habe den Pressack dann mit Säure und Gin abgeschmeckt und da gab's dann Gewürzbrot dazu, was wir schön mit Rohmilchbutter unterm Salamander crunchy gemacht haben.
Das war mal richtig geil improvisiert, wirklich.
Ja, wir mussten halt irgendwie gucken. Eigentlich wollten wir ja nur den Burger und dann die Würstchen machen und dieses Süppchen dann irgendwo einbauen und dann hatten wir halt diesen weißen Presssack und ja, dann ist es einfach so geworden.
Ich meine, zum Glück haben bei 30 Stellen mal wenig 30 Gänge bekommen. Das wäre ein endloser Abend gewesen.
Ich glaube, an dem Abend waren es 12 Gänge.
11, oder? Waren es 12 wirklich?
Ich meine, es waren 12.
Ja. Ja, und dann gab es das Süppchen, das war super lecker. Gerade auch eben halt mit diesen verschiedenen Konsistenzen vom Brot dann noch und von der Sülze. War, glaube ich, auch schon der zweite Gang oder dritte Gang?
Ja, ich glaube, wir waren da sehr früh, weil wir genau. Und der nächste Gang war deiner, ne? Also den wir zusammen gemacht haben.
Genau, wir hatten dann 4 Gänge Pause zusammen. Ja, und ich habe diese Schweinswürschel, die es da überall in den Restaurants zu essen gab und so, so irgendwie aufgefasst und habe die halt gemacht in der Pfanne zusammen mit Zwiebeln, mit Bacon und das Ganze noch mit IPA abgelöscht. Hab das alles gar gekocht, ein bisschen zusammen miteinander ziehen lassen, dass die Geschmäcker so ein bisschen ineinander übergehen. Hab dann irgendwie wieder alles wieder getrennt. Also die Würstchen separat gemacht, den Bacon separat, die Zwiebeln und den Sud. Hab den Sud abgeschmeckt, hab den Bacon schön geröstet, dass er knusprig wurde. Hab die Zwiebeln nochmal für sich eingekocht und abgeschmeckt. Der IPA-Sud war erstmal, ich würde schon sagen, in Richtung ungenießbar bitter.
Ja, das war krass. Also welches Bier hast du genommen, welches IPA?
Ja, das fette IPA.
Okay.
Das fette. Ich hatte einen Kasten dabei und wollten dann eigentlich auch das Food Pairing mit dem fetten IPA machen. Ja, und das schmeckte halt, das war schon hart an der Grenze. Dann haben wir mal mit Zucker, mit Säure, habe ich versucht, das Ganze
Ahorn so. Sirup, du hast es auf jeden Fall.
Versucht sehr um aufzuwiegeln, ne? Und interessanterweise musste man das auch kaum salzen. Vom Bacon war halt viel Aroma mit drin.
Ja.
Und dann am Ende war wirklich das i-Tüpfelchen dann einfach mal so 3-4 Esslöffel Händelmeier mit reinpacken. Und das hat das dann wieder total rund gemacht. Das war irgendwie wieder spannender an der ganzen Geschichte. Dazu habe ich, wir sollten ja so viel verbrauchen, was es dort rumlag, und da war immer noch viel Wurzelgemüse. Habe ich so ganz feine kleine Brunoise gemacht.
Was sind Brunoise?
Feine Würfel einfach, ganz fein kleine geschnittene Würfel. Ja. Und die habe ich halt da nochmal ein bisschen angeschwitzt und also à la Minute, wo ich geschickt habe. Dann die Würstchen richtig nochmal kross angebraten, der Bacon war schon kross. Die Zwiebeln mal warm gemacht und diese Soße habe ich noch nicht mal abgebunden, habe es auch eher Sud genannt. Habe das dann wieder alles zusammengebaut auf dem Teller, also in eine Schale und geschickt, so dass man auf jeden Fall mehr raushauen konnte aus dem ganzen Gericht, als hätte man einfach nur diese Pfanne serviert, wo das Essen drin rumschwamm.
Ja. Na? Also ich großer Respekt, dass du diesen Sud noch auf Richtung bekommen hast. Ich habe ihn probiert, wie er gerade so nach dem Köcheln, bevor du ihn abgeschmeckt hast, und da habe ich echt gedacht, meine Fresse, wie will der das noch auf Richtung bekommen, weil der war so bitter. Es fehlte Süße, es fehlte alles, und nachher auf dem Teller war der wirklich auf dem Punkt mit dem Sauerkraut. Das war super stimmiger Gang, aber an
Zwiebeln waren das, kein Sauerkraut.
Entschuldigung. Aber es war wirklich super stimmig, und an dem Sud hast du echt lange rumgeschraubt. Und
das stimmt.
Mit Erfolg.
Ja, ich habe auch am Anfang gedacht, verdammt, verkackt. Aber es hat noch geklappt, sonst hätte man ihn einfach auch rausnehmen können, hätte man Senfsüßchen schnell gemacht oder irgendwas. Ja. Na, das hätte auch nicht so das Problem gewesen. Aber war ein geiler Gang, kam auch, glaube ich, mega gut an.
Ja.
Hat nicht wirklich so Applaus bekommen wie der Bacon-Schaum am Tag davor.
Ja, das war schon alleine, wie dann der Nachschlag aus der Easy-Flasche auf den Tisch gelandet ist. Das hat schon echt, ist halt Bacon, ne?
Ja, Bacon-Schaum wurde mega abgefeiert. Ich glaube, der Gang allgemein war schon einer, der richtig gut ankam.
Ja.
Ja. Und nach der Wurst kam der Burger.
Genau, das war dann direkt hintereinander, haben wir geschickt, und da mussten wir richtig improvisieren, weil eigentlich wollten wir als Hauptbestandteil, das Patty sollte ja eigentlich Leber oder irgendwas Ähnliches sein, und Blutwurst als Hauptkomponente hatten wir ja eigentlich am Tag vorher schon. Wir hatten dann halt diesen roten Presssack, also Blutwurst, und ich bin dann hingegangen und habe diese Blutwurst gewürfelt und in einer Pfanne ausgelassen. Das heißt, wieder flüssig gemacht und mit dem Pürierstab dann zu einer Grütze verarbeitet. Das war dann wirklich so ein bisschen, ja, marmeladig war es auch nicht, das ist so ein bisschen sehr flüssige Leberwurst.
Grütze sagt eigentlich alles aus von der Konsistenz. Wie bist du auf diese kranke Idee gekommen?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht so, wir haben jetzt nicht genug Blutwurst, um sie abzubraten und als Patty zu verwenden. Das heißt, wir können die Blutwurst nur als Würze verwenden. Und wie machen wir das am besten, weil nur würfeln und drauflegen, wir müssen sie irgendwie warm haben. Und in dem Fall habe ich dann einfach gedacht, komm, wir machen sie warm, pürieren das durch und versuchen die zu streichen. Und das hat echt relativ gut funktioniert. Wir haben das auf einem Rosinenbrötchen von der Maya gemacht. Die hat an dem Abend dann frisch einen Rosinenbun gebacken.
Das war wirklich sehr, sehr gut. Also für immer eben frisch so gebacken, spontan.
Ja, sehr Respekt. Fluffig, wunderschön gemacht, dann diese Grütze unten aufgestrichen, und dann habe ich aus allem, was ich noch in der Küche gefunden habe, wir hatten diverse Abschnitte Rindfleisch, Schweinefleisch, Hackfleisch gemacht und daraus dann ein Patty. Genau. Martin hat Patties geformt und gebraten in seiner größten Perfektion.
Ich habe mir Mühe gegeben.
Hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Also es ist sehr undefinierbar, was da an Fleisch drin war, würde ich sagen.
Was soll das denn heißen? Was haben wir? Also ich habe es auf jeden Fall durchgebraten, ne? Weil also das war dann schon die bessere Variante. Also
wir hatten
erzähl.
Vorabend hatte der Uwe und die Kerstin von My Cooking Love Affair, die hatten Wildschwein-Tatar gemacht, und da war noch was von da. Also das Tatar habe ich da reingekloppt, ich hatte Rindfleischabschnitte reingekloppt, ich hatte noch von dir, von diesen kleinen Würstchen noch Brät reingetan. Ich glaube, ich hatte noch ein bisschen Speck reingeschnitten und durchgelassen. Also wir hatten da wirklich ein buntes Potpourri an Fleisch im Patty. Und da drauf saß dann einfach ein in Butter und Zucker gebratener Apfelscheibe und richtig schön in Butter ausgelassene Zwiebeln. Also ein, weiß ich nicht.
Es war schon wieder so ein bisschen Kombination Himmel und Erde wie am Vortag. Muss ähnlich, man sagen.
Ja,
so,
ja, es hatte die Ähnlichkeit, aber es war einfach, die Komponenten waren dann da und ja, wir haben mit dem gearbeitet, was da war, und das ist es dann geworden, ja.
Mega, also es war wirklich ein geiler Burger. Auch wenn es durchgebraten war, aber das war dem Respekt der Zutaten geschuldet, dass man das alles verwendet, ne?
Ja.
Dafür ist es wirklich ein richtig schöner Burger geworden, auch mit dem Rosinenbun. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat auch einen sehr großen Anklang gefunden bei den Leuten.
Nee, es war echt schön. Ich bin mit 12 Gängen, also ich konnte nachher, wir waren ja auch, glaube ich, quasi Hauptgang mit dem Burger.
Genau.
Ich konnte danach nicht mehr viel essen. Ich konnte auch nicht mehr trinken, weil der zweite Abend war sehr bierlastig von der Weinbegleitung, weil die Brauerfamilie von der Riedenburger auch da war. Am ersten Abend waren sehr geile Weine von Klingenberg mit am Start. Und ich konnte am zweiten Abend einfach nichts mehr essen, nichts mehr trinken. Und ich konnte auch nicht mehr betrunken werden, weil ich einfach so satt war. Es ging kein Tropfen mehr rein.
Was bei mir ja die Überraschung war, also bei mir ging das noch rein, also ne, wir sind halt ein bisschen früh aufgestanden und waren ein bisschen schnell fertig, hat man gemerkt, ne, sei ihm auch gegönnt gewesen. Meine große Überraschung so überhaupt war zum Beispiel die Würste mit dem IPA-Sud, der Rotwein. Ne? Ja. Das passte so geil. Der IPA-Sud mit der Wurst. Denkst du eigentlich, boah, trinken wir jetzt das gleiche IPA dazu oder ein anderes krasses Bier? Aber der Rotwein war echt der Hammer. Und man muss auch wirklich sagen, ne, da haben die Jungs echt gute Händchen bewiesen. Die Weinbegleitung hat mich schon begeistert und mir auch Spaß gemacht. Auch wenn ich einfach null Wissen habe von Wein. Also weil ich das immer bewusst irgendwie in meinem Leben ausgeblendet habe. Aber die 3 Tage so mit dem Wein zusammen waren auch schon sehr, sehr, sehr angenehm. Also hat einen auch Spaß gemacht, auch mal Wein dazu zu trinken. Ich trinke ab und zu mal, wenn ich irgendwie schick essen gehe, mal einen Wein oder so, aber nie so mit den offenen Augen, wie ich das jetzt getan habe. Ja, war cool.
Ja.
War sehr cool. Ja, wobei eben halt auch die Riedenburger Biere dann auch zum Dessert, auch zum Beispiel das Dark, da heißt es Dark Dolden oder Dark Sud? Dark Dolden, ne?
Ich glaube ja.
War auch echt der Hammer. Also muss man echt sagen, also so ein dunkles Porter ist es, glaube ich, von der Brauart.
Ja.
So zum Nachtisch ist schon was Schönes.
Ja. Was war denn das noch? Was habe ich denn hier? Das war ein Porter geschmorte Mini-Birnen mit das Porter, in dem geschmort worden ist, war sogar ein Alemannia Ale aus Bonn.
Ja, genau.
Weil ich glaube, das von der Riedenburger war zu heftig. Gerade für die Birne. Da gab's einen Kartoffelblätterteig vom Shelly, habe ich auch noch nie gegessen. Mit Blauschimmelkäse und Porter Sabayone. Mann, war das geil.
Ja, also, war wirklich geil. Hat auch begeistert. Wobei man, ich hatte den Shelly nie so auf der Bildfläche, so überhaupt so, dass es den gibt. Und der hat mich schon mit seinen Sachen, die er gebacken hat, sehr, sehr begeistert. Und jedes Mal, alles, was ich schon gegessen habe, hat mich auch immer so ein bisschen geflasht.
Ja.
Was heißt, am ersten Tag schon das Brot.
Ja, genau. Ja. Ich meine, da sind wir, wie es dann losging, wir hatten dann auch Kohldampf und der hatte dann einfach so ein, war das ein Baguette oder ein Baguette-ähnliches Brot rausgehauen.
Ja, genau. Es war auf jeden Fall mit französischem Baguette-Mehl gebacken.
Unheimlich krasse Kruste. Unheimlich fluffig weich innen, noch warm innen und dann richtig dick Rohmilchbutter da drauf gestrichen. Boah, das war wirklich...
Also man wollte sich eigentlich nur von diesem Zeug satt fressen.
Und
mit satt fressen meine ich satt essen. Das war geil, also wirklich. Ne? So ein Brot, so ein Erlebnis, kann ich mich nicht zurückerinnern, dass ich sowas erlebt habe. Selbst in Frankreich bei den gehypten Bäckern. Nee.
Ich glaube auch, das Problem am zweiten Tag war dann, der Uwe von High Fidelity hat mit der... Kerstin zusammen einen Strudelteig gemacht, wo innen drin Semmelknödel war. Ich glaube, Brezenknödelteig im Strudel.
War das nicht Frühlingsrolle oder so?
Nee, es war ein Strudel.
Ja.
Ist ja wahrscheinlich sehr ähnlich. Und die lagen in der Küche noch rum, bevor wir halt angerichtet haben. und ich habe jede Menge von diesen Strudeln halt gegessen, weil ich in dem Moment Hunger hatte. Und wie wir dann geschickt hatten, ich konnte, also wie dann deine Wurst schon kam, ich war so satt, ich hatte wirklich, ja, es war ein großer Fehler, das eigentlich in dem Maße zu essen, aber es war so lecker. Es war so lecker. Was willst du da machen?
Was war noch so einer meiner Highlights? Ein Stück Brot mit Käse drauf. Weißt du, was ich meine?
Brot mit Käse drauf. War das?
Anis Brioche.
Ja.
Ne? Mit dem Käse auch irgendwie da aus der Markthalle. War das? So eine Art, so ein Camembert-ähnlicher Käse.
Ja.
Hammer.
Also allein das Anis Brioche, das ist, hat der Chili aus, von irgendeinem alten französischen Bäcker aus der Provence, als Lehrmeister bekommen, und dieses Brioche ist wirklich, also Anis Brioche war phänomenal. Phänomenal. Also ich hätte da nicht mal einen Käse zu gebraucht. Einfach mit ein bisschen Butter war das Ding so aromatisch, anisig, perfekt.
Also man hatte eine Scheibe Brot und eine Scheibe Käse drauf. Es sah so simpel und einfach aus. Aber umso krasser war es dann halt, wie es geschmeckt hat. Das hat alle so geflasht, weil dieser Überraschungseffekt war halt sowas von heftig.
Ja, und
sehr schön.
Dann haben wir noch eine Nacht geschlafen und am nächsten Tag ging es schon zurück, aber vorher sind wir noch bei der Schneider-Weiße Brauerei vorbeigefahren. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass wir da vorbeifahren, weil diese Brauerei produziert mein Lieblingsbier. Und da habe ich mich sehr drauf gefreut, dass wir da noch hingefahren sind.
Das Aventinus, mein Aventinus quasi.
Barrique.
Ach so, ja.
Also das Barrique ist für mich wirklich das Bier von Schneider Weiße. Da scheiden sich die Geister dran, habe ich ja schon mehrfach erzählt.
Wegen der Säure?
Ja, diese Sauerbier-Anklänge, die aber einfach nicht sich zur Gose auswuchern, sondern einfach so, ja, weiß ich nicht. Das ist für mich die beste Brücke zwischen Bier und Wein, die es gibt. Weil es genau in diese Kerbe haut. Und ich fand mega gut, der Herr Schneider kam selber und hat gerade diese Versuche in dem Bereich so wundervoll umschrieben und hat mir so aus der Seele gesprochen, was dieses Bier betrifft. Ich fand das mega schön. Wir haben es aufgenommen. Wir hoffen, dass wir alle Teile davon auch irgendwo noch veröffentlichen können. Gerade was Schneider Weiße halt.
Ja, das war auch wieder so ein besonderer Moment, wo man mit Glück sagen kann, dass du das aufgenommen hast. Weil das war ja auch nicht so richtig klar, kommt der Georg Schneider jetzt und erzählt noch was. Und wir hatten eine Führung mitgenommen, macht. Das haben wir auch alles aufgenommen. Vom Ton halt sehr, sehr schwierig. Und
vor allen Dingen ist halt ziemlich viel gebrummt. Also wir sind ein bisschen später gekommen, weil wir uns noch ein wenig verfahren haben. Und sind dann später zur Gruppe gestoßen und du hast halt überall es ist brummte und Ventilatoren und ich glaube, die Führung war sehr schwierig aufzuzeichnen.
Wir waren halt mitten in der Produktion, muss man ja auch sagen. Ja. Also wir waren auch wieder an offenen Gärbottichen, ne, durften dahin, wo man eigentlich nicht so dürfte, und ja, das war halt laut, da wird gearbeitet.
Ja.
Ja.
Ich habe noch ein paar O-Töne aufgenommen von der Flaschenabfüllanlage, wo dann die Flaschen klimpern. Das will ich euch auch nicht vorenthalten. Aber gerade dieser Monolog vom Herr Schneider zu seinem Aventinus Barrique, sehr, sehr schön.
Der platzte eigentlich so mitten in die Verkostung rein, hat dann da von vielen Sachen, hat er von vielen erzählt. Und gerade bei dieser Barrique-Sache haben viele nachgehakt. Also uns hat das ja auch sehr interessiert. Da hat er gemerkt, wow, da ist so Interesse. Dann hat er uns da noch eingeladen, mit in den Barrique-Keller zu gehen und hat uns die Fässer gezeigt. Ne? Und das war schon irgendwie so ein besonderer Moment. Dadurch haben wir natürlich unseren ganzen Zeitplan durcheinander gewürfelt, waren dann viel zu spät beim nächsten Punkt. Was aber auch dann nicht so schlimm war, weil das war sehr theoretisch eigentlich.
Die Hopfenveredelung St. Johann, also es sind eine Firma, die ganzen Hopfen der Hopfenbauern verarbeitet und haltbar macht, um das Bierbrauen das ganze Jahr über möglich zu machen. Also diese Hopfenpellets, ich glaube, es gibt 3 oder so in Deutschland, die diese herstellen, diese Pellets. Und Genau. Also gut, Martin, du.
Ja, das war ich. Ja, ja, das war ich. Ich musste mich mal ein bisschen anders hinsetzen. Sorry. Ja, das waren eine der wenigen, die diese Hopfenveredelung machen und haltbar machen quasi. Aber 40% der Welt, des Weltanbaus kommt aus Deutschland, glaube ich, hat er gesagt, ne?
Ja, ein Drittel, meine ich so in der Kante. Ja, es müssten 40, ja.
Ja, kommt hin. Ja. Und diese Firma, also wir mussten uns erstmal einen furchtbar langweiligen Film angucken, das war dann aber auch dem geschuldet, dass auch Azubis und hast nicht gesehen, die sich das immer angucken müssen. Und dann hat er uns da rumgeführt und das war so gigantische Ausmaße von diesem Hopfenlager. Ja. Das war sowas von riesig. Die Hopfenverarbeitung zu Pellets, ich glaube, machen die auch Hopfenöl, also dieses Aroma, Hopfen, wie heißt es?
Also die stellen halt diese Pellets her, ja. Und diese Pelletherstellung ist halt unheimlich aufwendig. Die sind da um diese, also wenn du eine Hopfendolde in der Hand hast, hast du drin diese gelben Kapseln. Und in diesen gelben kleinen Kapseln ist halt dieses Aromaöl halt drin. Den Namen habe ich jetzt gerade, warte.
Ja.
Hier, warte. Das ist, die Carmen hat es beschrieben, Lupulin. Und da sind halt die Alphasäuren drin, die dann zum Beispiel für die Bitterkeit zuständig sind. Und damit das halt verarbeitet werden kann und auch die Aromen nicht flöten gehen, machen die das in Kühlhäusern, die, wie viel Grad war das? Minus 40 Grad?
Minus 30 Grad.
Minus 30 Grad, und da sind wir reingelaufen. Mein Gott, also das sind so Verarbeitungen, das sind Trommeln, die das halt trennen und ja, irgendwie ich weiß nicht genau, was da in diesen Trommeln passiert ist, aber das war unheimlich Wahnsinn. Ein riesen Kühlhaus, wo diese minus 30 Grad waren. Das war echt ein cooles Erlebnis, da mal drin gewesen zu sein.
Das ja, zu sehen. Das stimmt. Minus 30 erlebt man ja auch nicht so oft.
Ja.
Ich habe mal bei minus 30 Grad in Bayern eine halbe Stunde auf den Bus gewartet. Das war schon hart.
Ja. Okay.
Aber dann waren wir auch dementsprechend angezogen, muss ich dazu sagen.
Ja.
Ja, ganz und
Du warst nicht so angetrunken. Angezogen meinst du, ja?
Angezogen.
Angezogen, okay.
Genau. Und irgendwie war es dann halt auch so, dass man eben halt durch viele Lagerhäuser gegangen ist, wo dann auch der fertig verarbeitete Hopfen stand und
das war ein geiles Aroma.
Ja, es roch einfach so extrem. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diese Hopfenlimonade Hopster getrunken habt, aber so wie das riecht, ne, hat es dort einfach, man hat es ja extrem in der Nase, diese geilen Hopfenaromen. Ne? Das war ja nicht nur so der normale Hopfen gelagert, sondern also der normale Bitterhopfen, sondern auch viele Aromenhopfen waren dort und das war, man hatte einfach die ganze Zeit so eine krasse Nase und einfach auch Bock, so ein IPA zu saufen. Ja. Ihr habt das noch geschafft, ne, ein Bier zu trinken, oder?
Wir haben noch ein kleines Bierchen genommen.
Ja.
Die haben nämlich eine kleine Testbrauerei direkt am Standort, wo sie halt diverses halt ausprobieren, gerade mit was ihre Hopfen betrifft. Ja, und da mussten wir aber auch schon aufbrechen, ne? Das war, lange haben wir die Zeit nicht mehr angehalten. Und auf dem Rückweg haben wir sogar noch einen im American-Style Burgerschuppen an der Autobahn gefunden, wo wir dann noch einen kleinen Snack eingenommen haben. Weil wir sind ja direkt, das war nach Mittag, aufgebrochen nach Hause, kein Mittagessen. Und ja, das war echt witzig. So wie man das aus Amerika, aus dem Fernsehen kennt, am Highway, der war wirklich nett gemacht, der Laden.
So ein American Diner quasi.
Genau. Da habe ich einen Barbecue Cheese XXL Burger noch gegessen mit Curly Fries.
du meinst nicht damit Burger King?
Nee. Wir waren schon in einem Laden, wo McCain ganz groß im Geschäft war.
Okay.
Du konntest wählen, welche Fritten du von McCain haben wolltest.
Oh.
Aber es war trotzdem nett. Also es lief amerikanisches Radio und die Einrichtung war wirklich amerikanisch.
Also uns hat eine Brezen gereicht bis nach Hause.
Tja, dafür habe ich ja kein Abendessen mehr gegessen.
Ja, das ist dann auch wieder was anderes. Haben wir nicht irgendwas vergessen, Christian?
Was haben wir vergessen?
Die Wurstküche. Wir waren in der Wurstküche essen.
Stimmt, da waren wir auch noch, ja.
Und zwar waren wir am zweiten Tag, nachdem wir bei der Riedenburger waren, waren wir noch in der Wurstküche. Ist das richtig?
Wurstküchen oder ich weiß nicht, wie das heißt.
Ja.
Weiß ich nicht mehr, ja.
Genau, und da gab's halt, das Geile war an dem Laden, 800 Jahre werden dort im Haus Würste gebraten.
Ja.
So ist die Story. Mehr kann man, glaube ich, auch bei auf die Hand lesen, oder?
Ich glaube, da war auch, ist auch was drin. Und wir haben uns auch vor dem Laden unterhalten. Das haben wir auch aufgezeichnet. Es könnte sein, dass das noch in die Sendung schafft.
Das wäre ein Ding.
Ja. Ansonsten, ja. Meine kleine Küchenmädchen wird langsam unruhig. Deswegen werden wir jetzt so langsam das Ende finden. Wir sind jetzt bei 2 Stunden 15. Also ihr hattet lange gedarbt, das heißt, ihr müsst jetzt auch lange euch durch diese Folge durchhören. Ihr könnt Martin und mich noch bewundern im Fernsehen. Unser Jurorenauftritt bei Beef Battle. Wir werden den Link in die Shownotes schreiben. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal darüber noch ein bisschen was zu erzählen. Nur wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die ja schon mal entweder in die Kommentarfunktion von unserem Blog auf küchen-funk.de setzen oder, wenn ich das jetzt noch schaffe bis Sonntag, einen Audiokommentar absetzen, indem ihr uns Fragen zu dieser Sendung stellt, wenn ihr sie gesehen habt. Vielleicht haben wir ja an etwas nicht gedacht, wo ihr jetzt eine brennende Frage habt, was wir euch dann erzählen können zu dem Ding. Also es ist nicht so schlimm geworden, wie ich gedacht habe, dass es wird.
Und eine richtig gute Aktion.
Ja. Deswegen haben wir uns auch vorher nicht angekündigt, weil wir ja nicht wussten, wie wir da verkauft wurden, ne?
Ja.
Aber man kann sagen, das hat man eigentlich ganz gut, ist echt ganz gut geworden, ist schöne Geschichte geworden und auch von den Gerichten her würde ich euch empfehlen, es sich anzugucken, weil was die Kontrahenten dort abgeliefert haben, ist schon gerade im Fleischbereich eine sehr geile Geschichte gewesen.
Ja. Und das kann man sogar nachlesen. Wo? Das verrate ich euch dann auch. iSchatzeSheriff.de, glaube ich, oder so. Gib das mal ein. Eine iSchatzeSchefkoch auf Facebook. Nur auf Facebook. Leider noch kein richtiger Blog. Fällt mir gerade so ein.
Das ist der eine Kontrahent, ne?
Genau, der hat das alles schön verblockt.
Ah,
hat sich auch bei der Jury bedankt. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
Ja, der hat mich auch angeschrieben. Ich muss es mir nochmal anlesen, aber
ja.
Ja, wie gesagt, wenn ihr es gesehen habt oder noch nicht gesehen habt oder einfach Fragen zu der Geschichte habt, einfach per Audiokommentar reinsprechen. Und da kommen wir schon zum letzten Punkt dieser Sendung. Wir haben gerade aktuell Folge 98. Das heißt, wir haben nur noch 2 Folgen oder eine Folge bis zu 100. Wir haben uns für die 100. Folge etwas Besonderes ausgedacht. Das kam uns so in einer Sektlaune auf dem Franken Food Camp. Wir haben Leute gefragt, was sie uns zur 100. Folge kochen würden oder welchen Wein sie uns empfehlen würden oder welches Bier sie uns kredenzen würden oder noch andere Sachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar senden wollt zur 100. Sendung, dann geht ihr jetzt auf küchen-funk.de, klickt dort in der rechten Spalte, wenn es dann erscheint, auf Sprachnachricht, Audiokommentar und schickt uns, was ihr uns zur 100. Folge kochen würdet, was vielleicht euer Gericht aus 100 Folgen Küchenfunk ist, was ihr uns dann vorsetzen würdet oder keine Ahnung, ihr habt was Besonderes, ihr macht eine geile Marmelade, ihr habt ein geiles Bier aus der Nachbarschaft, was ihr uns empfehlen würdet. Es geht hier um Fiktion, das heißt, ihr müsst uns nicht wirklich schenken, obwohl wir uns darüber sehr freuen würden. Aber schaut's euch an, schickt uns was rüber und die 100. Folge wird eine witzige Geschichte. Wir sind sehr gespannt, wie es bei euch ankommen wird und vielleicht schaffen wir das ja noch in diesem Jahr. Wir hoffen jedenfalls, dass wir es schaffen. Und ja.
Darf ich auch noch was sagen?
Ja, bitte sag noch was.
Mein Zufallsrezept auf chefkoch.de.
Yes!
Eiersalat. 20 Eier, 2 Becher Sahne, 1 Glas Miracle Whip, etwas Pfeffer, etwas Salz.
Ich bin kaputt, ey. Das habe ich total vergessen.
Ja.
Eiersalat. Schick mir bitte den Link. Eiersalat aus 20 Eiern.
ich habe ja mit dem Designer von chefkoch.de geredet. Es gibt ja so jetzt mit dem 3D-Touch auf dem iPhone so eine super Funktion, dass du das direkt da hast und auch direkt teilen kannst. Also ich kann das Rezept direkt mit dir hier unmittelbar über mein iPhone ganz schnell teilen. Kriegst du jetzt auch.
Man muss sagen, ja, das ist das iPhone 6S.
Bla, 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 ja.
3D-Touch. Ja? Ja. Und hier steht, so. Martin schickt mir eine Mail mit Hunger? Fragezeichen. Eiersalat. Danke, Martin.
Ja, gerne. Jetzt hast du Hunger, ne?
Und ich habe ein Gericht jetzt aus dem Zufallrezept. Welche Kategorie meinst du? Vorspeise, Hauptspeise, Dessert?
Dessert?
Genau. Coca-Cola-Muffins.
Oh, das ist geil. Das passt gut zu Eiersalat.
Ja, genau. Mehl, Backpulver, Zimt, Haselnüsse, Schokoladenraspel, Eierzucker, Butter, Cola, Buttermilch, Puderzucker, nochmal 2 Esslöffel Cola und Süßigkeiten, Colafläschchen von Haribo zum Beispiel. Habe ich auch noch nie gesehen.
Sieht das essbar aus?
Kann man essen, glaube ich. Also Colafläschchen auf einem Muffin finde ich jetzt ein bisschen strange, aber ich glaube... Das
ist, glaube ich, so Kindergeburtstag, oder?
Ich weiß es nicht.
Ist nicht so mein Ding. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Würde ich auch nicht versuchen nachzubacken.
Ich weiß nicht, also ohne die Colafläschchen könnte ich mir das schon vorstellen. Warum nicht? Mit Cola hast du schon einige Sauereien gemacht, die Sinn machen. So.
Ich
meine, kann man schon mal machen. Also ich habe mit Cola schon viele, viele Geschichten gesehen, die
ja, man machen kann. Barbecue-Soße und sowas, ne?
Zum Bleistift, ja.
Ja, herrlich. Da bleibt uns nicht viel über, als erstmal allen zu danken, die bis jetzt, bis diese Folge bis zum Ende gehört haben. Ich möchte mich sehr gerne bei Thorsten Goffin, Florian Beili und dem Bayerischen Tourismusverband für diese Einladung bedanken.
Auf jeden Fall, ja. Hab
mich sehr, sehr gefreut. Es war eine sehr schöne Reise. Ich habe sehr viel auf Instagram gepostet, werde immer noch weiter posten. Vielleicht kommt ja auch wieder mal ein Blogbeitrag bei Soups for Noobs dabei raus. Oder vielleicht beim Grill-Podcast nochmal irgendwie was. Wer weiß, wir werden bestimmt noch ein paar Folgen noch von dieser tollen Tour erzählen und auch mal ins Detail gehen. Du hast ja so viele Audioschnipsel, ne?
Ich muss sie jetzt nur noch schneiden, ja.
ja. Mein Bier ist auch jetzt leider alle.
Mein Rotwein auch.
Ja, es hört sich nach dem Ende an.
Das hört sich nach dem Ende an, ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wer das bis zum Ende gehört hat, schreibt uns in die Kommentare. Wir sind stolz auf euch. Wir freuen uns auch über Bewertungen auf iTunes. Ihr könnt uns durchflattern, damit wir die Serverkosten reinkriegen. Und ansonsten bleibt uns treu, schaltet uns hoffentlich in 2 Wochen wieder ein. Und ja, ja. Macht's gut.
Macht's gut und lecker.
So sieht das aus. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Herzlich willkommen zu einer neuen meine Tochter saugt hier an ihrem Daumen. Herzlich willkommen zu einer neuen... Scheiße! Es ist die 98. Folge und es funktioniert nicht.
Ja.